laut gedacht. Der Late Night Talk auf Köln Campus.
22 Uhr, der 15. September heute. Es ist Donnerstag und Donnerstag bedeutet, ha, Zeit für laut gedacht, euren Late Night Talk. Heute mit zwei wunderbaren Gästen hier zu meiner Linken, Adrian Richter.
Nabend.
Nabend. Und zu meiner anderen Linken, Alex Dahm. Guten Tag.
Guten Abend.
Mein Name ist René Müller und wir sprechen heute über ein ziemlich, schwerwiegendes oder, vielleicht makaberes Thema, und zwar den Tod. Das ist auf jeden Fall kein leichtes Thema. Alex, du hast heute Geburtstag. Ist das nicht ein bisschen strange quasi, dass, du hast Geburtstag und wir sprechen über den Tod. Wo ist da bitte die Verbindung? Es bietet sich eigentlich an.
Ja, es sind die zwei Gegensätze. Leben und Tod, Yin und Yang, Geburtstag, Todestag.
Ja. Es ist so schön. Wir müssen, bevor wir die Sendung eröffnen, vielleicht einmal einen ganz kurzen Disclaimer loswerden. Wir werden halt über ein relativ schwerwiegendes Thema sprechen, Tod. Wir sind natürlich keine Experten oder sonstiges. Es wird hier keine krasse Diskussion mit irgendwelchen Fakten oder sowas. Wir sind hier bei laut gedacht alle privat und persönlich da und wir reden einfach frei Schnauze aus unserer persönlichen Meinung und Erfahrung. Also wir wollen da auf jeden Fall keinem zu nahe treten, was dieses Thema angeht oder sowas, nur damit das mal im Hinterkopf bleibt. Und damit können wir eigentlich auch schon direkt anfangen. Alex, du hast heute Geburtstag. Wie alt bist du geworden?
21.
21, nee, was schön. Adi und ich sind ein kleines bisschen älter.
Er staffelt sich so hoch, ne? Ich bin 24, du bist 27.
Ja, alte Sau.
Ist aber noch nicht das Alter, wo man sich wirklich viele Gedanken über den Tod macht. Oder ist die Frage, René, machst du dir viele Gedanken?
Ja, weiß nicht. Wir sind halt jung. Warum sollten wir uns mit dem Tod so krass beschäftigen? Für mich eigentlich eher nicht so. Also nicht so viel ihr vielleicht oder wie andere vielleicht. Für mich ist der Tod nicht so mega präsent. Ich denke da nicht so oft drüber nach. Vielleicht, weil ich jung bin. Man weiß es nicht.
Das ist auf jeden Fall sehr praktisch für dich, ne? Ich denke da tatsächlich total viel drüber nach. Meistens unter der Dusche. Frag mich nicht warum, das ist ja manchmal so, dass da die absurdesten Dinge passieren. Aber ich denke oft drüber nach und für mich ist es tatsächlich eine relativ gruselige Vorstellung, irgendwann einfach nicht mehr da zu sein. Ich habe das Gefühl, man kann sich nicht mehr bewegen. Es ist so, es wird einfach alles dunkel und es ist einfach plötzlich alles vorbei. Und deshalb denke ich da oft drüber nach und frag mich, ja, wie ist das eigentlich?
Aber unter der Dusche? Also so, gut, unter der Dusche denkt man eh meist generell über sein Leben nach. Vielleicht
total,
daher die Connection.
Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich würde ausrutschen und dann bald den Abgang machen. Ne? Das ist es gar nicht.
Auf die Idee wird ja niemand kommen.
Ich habe schon das könnte bei meinem Talent zwar passieren, aber ich habe schon das Gefühl, dass das alles noch in sehr ferner Zukunft liegt. Und trotzdem möchte ich da eigentlich gar nicht so näher dran kommen, weil ich da echt irgendwie zu diesem Thema noch einen Abstand habe. Gerade bei mir persönlich. Also bei anderen Leuten sehe ich das nicht so. Aber ich habe einfach das Gefühl, nicht mehr da sein zu können für andere und nicht mehr am Leben teilzunehmen. Das ist für mich schon irgendwie ein befremdlicher Gedanke.
Ja, so ungreifbar, ne? Ist es bei dir, Alex? Also ist das für dich irgendwie was du für dich, weiß nicht, was dich beschäftigt oder so?
Ich würde sagen, leider ja. Also das war auf jeden Fall schon auffällig. Also seit ich ein Kind war, habe ich mich irgendwie mehr damit beschäftigt, als mir lieb ist irgendwie. Aber ich konnte nicht anders. Also ich denke da schon extrem viel drüber nach.
Wie kommt's so dazu? Also keine Ahnung, hast du irgendwie, hast du irgendwas erlebt, sag ich mal, oder so, was dich dazu gebracht hat? Oder bist du generell eher so, dass du dir ja über viele Sachen Gedanken machst?
Ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen so ein nachdenklicher, selbstmitleidiger Typ und da gehört das dazu.
Nee, es ist ja auch das Ding, dass wir das können, ne?
Ja.
Also wir Menschen können uns ja tatsächlich Gedanken machen.
Ja, ich würde sagen, das unterscheidet uns halt von allen anderen Lebewesen. Wir leben, sind uns aber gleichzeitig darüber bewusst, dass wir sterben. Und das ist was ganz Besonderes.
Die Maus oder der Hund oder was auch immer, die denken darin nicht drüber nach. Und es beeinflusst dieses Bewusstsein und das Wissen, dass wir sterben. Das beeinflusst ja unser ganzes Leben. Es ist allgegenwärtig irgendwie.
Ja, ja, voll, klar.
Und ich finde das total abgefahren. Es kann einen lähmen, es kann einen motivieren, aber es ist präsent. So, wo Leben ist, da ist immer Tod. Also es sind die Gegensätze. Deswegen auch am Geburtstag über Tod sprechen, so ist die Assoziation kommt direkt.
Ein bisschen downer, ne?
Ja. Also ist es bei dir?
Ja, also ich kann, ist jetzt nicht so, dass ich da niemals drüber nachgedacht hätte, ne? Aber, also weiß nicht, so aus meiner Sicht ist das eher so ziemlich weit weg vom Alltag, also auch so aus in meinem Alltag kommt das einfach nicht so oft vor, dass ich wirklich so denke, Weißt du, also das ist irgendwie, wie soll ich das ausdrücken? Ich mache mir da einfach echt nicht so oft Gedanken drüber, weil ich denke so, wovor soll ich da Angst haben? Also wenn das halt zu Ende ist, dann ist natürlich schade, klar, ne? Ich meine, wer hat schon Bock? Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wer hat denn auch schon Bock, tot zu sein? Ich meine, alles, was wir machen, ist ja so, ne, wir halten uns am Leben, wir versuchen gesund zu sein, wir versuchen Geld irgendwie reinzukriegen, damit man ein gutes Leben haben kann und so. Ist ja alles das, um den Tod so abzuwenden. Aber ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so Gedanken drüber. Ich mache einfach so wie es gerade passt und das ist irgendwie bei mir nicht so präsent.
Das finde ich unfassbar beneidenswert, weil es bei mir präsenter ist, als mir lieb ist, sage ich mal. Aber es ist auch nochmal... Also je nachdem, ob man halt daran glaubt, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, finde ich, verändert das total die Perspektive, die man darauf hat. Und ich bin absoluter Agnostiker und ich glaube nicht, dass danach irgendwas kommt. Und ich finde, es ist ja auch keine rationale Angst. Warum sollte ich Angst vor dem Tod haben? Wenn ich tot bin, ist alles scheißegal. Ja, wird mir nichts wehtun. Ich werde auch nicht mitbekommen, dass meine Familie unglücklich ist. Ich bin tot. Welt danach betrifft mich eigentlich nicht mehr, weil ich nicht mehr da bin. Und die Welt nur das ist, was ich wahrnehme eigentlich. Und wenn ich nicht mehr bin, also mit mir stirbt die Welt. Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Aber während du dir diese Gedanken machst, also während du noch lebst, machst du dir ja eigentlich... Also währenddessen ist es ja schlimm, weil du dir so vorstellst, wie hinterlässt du deine Familie, irgendwie Freunde und sowas. Das ist doch für einen schlimm, wenn du lebst und dich so, wenn du dir das vorstellst. Eigentlich ist klar, rational denkst du dir so, ja, bist halt weg. Aber also es ist halt auch nochmal ein Unterschied, weil du es gerade gesagt hast, hat man mehr Angst vor dem Tod oder vor diesem physischen, so du stirbst jetzt, vor diesem Gefühl, wisst ihr, was ich meine? Oder so vor diesem ungreifbaren, ich weiß nicht, was danach kommt oder was da, wie sich das anfühlt. Da,
also bei mir wäre es eher das Zweite tatsächlich.
Ja,
also natürlich kann der Tod auch ganz, ganz schrecklich sein und es kann ja sonst was auch passieren. Es ist ja nicht, klar wünschen wir uns alle irgendwie, oder das werden wir vielleicht später noch klären, was wir uns wünschen, aber natürlich wünschen sich viele Menschen einfach einzuschlafen und irgendwann nicht mehr aufzuwachen. Was ja auch irgendwie ganz, ganz schön ist, aber man weiß ja nicht, wie es kommt. Aber ich habe gar keine Angst davor, dass ich jetzt einen qualvollen Tod erleide oder sowas oder einfach den Tod an sich fürchte ich gar nicht, sondern eher diese Unwissenheit, was ist eigentlich danach? Und tatsächlich hoffe ich natürlich irgendwie oder glaube so ein bisschen, dass es vielleicht danach was gibt, so den besseren Ort. Und ich bin gar nicht so gläubig. Also ich gehe eigentlich nicht in die Kirche oder so, außer an Weihnachten und das spielt in meinem Leben nicht so eine große Rolle, aber trotzdem finde ich diesen Gedanken, dass da noch was ist, so ein Leben nach dem Tod, man kommt in den Himmel oder so, das finde ich eigentlich ganz schön und ich glaube auch ein bisschen daran, weil es so tröstlich ist auch einfach. Also zu denken, dass Familienmitglieder, die nicht mehr da sind, jetzt an einem besseren Ort sind, ist natürlich auch einfach ganz schön.
Ja, klar.
Also schon ähnlich wie Alex eigentlich, ne? Also so, dass du halt glaub, auch
Alex
auch
denkt,
wirklich
ist
was
gar nichts danach.
Ich glaube, da danach kommt absolut nichts.
Nee, ich meine so von der Glaubenseinstellung her, aber du hoffst eigentlich trotzdem, dass da irgendwie was ist, obwohl du da nicht so das nicht greifbar hast. Also
ja, es ist total schwierig. Also ich glaube nicht, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat und so, sondern ich finde schon die wissenschaftlichen Ansätze irgendwie sinnvoll oder logisch für mich in meinem eigenen Verständnis. Trotzdem habe ich manchmal die Hoffnung oder das Gefühl, dass es so eine Art da oben gibt, wo man sein kann, vielleicht sogar die anderen wieder trifft, weil ich es einfach tatsächlich schön finde und tröstlich finde. So. Und ich es schlimm fände, wenn einfach nur noch nichts kommt. Ich verbinde auch nichts einfach so mit Schwarz, weil letzte Vorhang, die Klappe geht zu, ist halt dunkel. Und dann ist halt nichts mehr. Und das finde ich halt nicht so cool. Und deswegen hoffe ich halt, dass es irgendwie anders weitergeht.
Boah, ich beneide dich da unfassbar drum. Ich wünschte, ich könnte das wirklich glauben. Also ich denke mir so oft, ey, es wäre so gut, wenn ich wenigstens einen kleinen Hoffnungsschimmer oder irgendwie einen Glaube hätte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass da irgendwas weitergeht. Aber das Ding ist, wir können tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Und ich beneide dich darum. Ich würde das gerne so als Trostpflaster haben. Und da sind sich auch viele Religionswissenschaftler einig, dass Religion eigentlich nur entstanden ist, als das Tier sich irgendwie zum Menschen entwickelt hat und man sich bewusst geworden ist, dass man stirbt. Und das ist total, das ist ja auch eigentlich total kontraproduktiv. Es hat keinen Sinn, dass wir wissen, dass wir sterben. Und dass Religion halt irgendwie dann geschaffen wurde, weil wir damit anders nicht umgehen können und dass wir uns dann irgendwie erklären müssen, ja, es geht danach noch weiter, ich sehe Mami, Papi, das Kaninchen wieder und ja.
Also ich weiß nicht, bei mir ist das eher so, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich mir da nicht so oft Gedanken drüber mache, zumindest was so mein Tod angeht. Also für mich, für mein Leben ist es halt nicht so greifbar und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass ich für mich mir da Gedanken drüber machen müsste, wie das wohl ist, wie wenn ich sterbe, ob sich das schlimmer anfühlt oder nicht. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn ich mir halt Gedanken drüber mache, wenn andere Menschen aus meiner Familie oder so sterben. Das finde ich, nur den Gedanken finde ich so schlimm, dass ich da einfach echt manchmal heulen könnte, nur wenn ich mir das vorstelle, wie das wäre, weil du das ja halt alles noch mitbekommst. Also ich habe das Glück, dass so in meinem, so abgesehen von meinem Opa, also der Vater, der Vater mütterlicherseits, der ist vor einigen Jahren gestorben. Das habe ich zwar mitbekommen, aber nicht so, dass ich das wirklich so, ich sag mal, erlebt habe, sag ich mal. Da war ich halt, weiß nicht, ja, 17 oder 18 oder so, keine Ahnung. Das war halt irgendwie, da war ich noch nicht ganz so weit. So in meinem engen Verwandtenkreis und auch Freundeskreis, da hatte ich bisher noch zum Glück noch nicht den Fall, dass da irgendwie sowas zugetroffen ist. Und wenn man mal so einen traurigen Film guckt, keine Ahnung, da ist irgendeine Szene, wo halt irgendjemand stirbt, so, dann verbinde ich das halt immer direkt mit dem Gedanken, ey, wie wäre das, wenn, ich sag mal, mein Vater oder irgendjemand oder mein Bruder, meine Mutter, irgendwas, sterben würde, dann denke ich so, boah, krass. Dann fällt mir das so echt wie so eine Schippe ins Gesicht, einfach so, fuck, also wie gehst du dann damit um? Wie machst du dann weiter? Dann sind Leute auf einmal aus deinem Leben raus, die immer da waren, du kannst die nicht mehr irgendwas fragen, die sind einfach weg, so. Das finde ich für mich viel, viel bedrückender, als über meinen eigenen Tod so nachzudenken.
Dieser Gedanke von absoluter Endgültigkeit, wenn diejenigen tot sind, es gibt keinen Weg mehr zurück. So, das ist, und es ist halt gesetzt, wir werden alle sterben und das wissen wir und es ist, ich glaube, es ist ganz logisch, dass es auch eine der größten Ängste ist, dass die Eltern sterben und gleichzeitig ist es auch das Natürlichste der Welt. Ich meine, die Eltern von uns waren vor uns da und wenn alles natürliche Abläufe nimmt, werden sie vor uns gehen und das ist wirklich eine ganz, ganz beängstigende Vorstellung und wir müssen leider davon ausgehen, dass es passieren wird. Ne?
Ja, ich glaube ja. Also das Ding ist aber auch natürlich, die Frage ist, wie stirbt jemand oder vielleicht gar nicht wie, sondern wann? Also das Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel Großeltern oder ältere Verwandte erkranken oder sich einfach abzeichnet mit dem Alter, dass jemand krank wird oder dass es sich darauf hinausläuft, dann hat man einerseits aber diesen schönen Gedanken, gut, die Person hat halt einfach auch vielleicht ein erfülltes Leben gehabt oder zumindest ein relativ langes Leben und hat viel erlebt. Und dann ist es natürlich auch okay und man kann sich so ein bisschen drauf vorbereiten. Mhm. Gerade wenn es jetzt um Krankheit geht oder jemand wird schwächer oder so, weil man stellt sich tatsächlich ja schon drauf ein. So, wenn jetzt aber jemand, der noch nicht so alt ist, plötzlich aus dem Leben gerissen wird, dann ist das natürlich noch was ganz anderes, weil es trifft dich dann 100%, es kommt unverhofft und viel zu früh dann immer. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Ich finde,
weil damit rechnet ja niemand.
Ja,
das kann man ja gar nicht.
Sollte man eigentlich auch nicht.
Also nee, das wäre ja furchtbar.
Wenn man jung ist und so, dann solltest du nicht jeden Tag aus dem Bett gehen und denken, ey, ich könnte jeden Moment sterben. Alex hatte das ja auch gerade schon angesprochen, sodass, wir wissen halt irgendwie alle, klar, natürlich werden wir sterben. Und ich finde, aber wenn jetzt so gerade halt ältere Menschen, vielleicht denen es auch körperlich nicht mehr so gut geht, das klingt jetzt zwar echt böse oder makaber, dass ich da echt manchmal denke, ey, vielleicht wäre es besser, nicht damit, also einfach damit so diese Last für diese Person auch weg ist. Also weißt
total,
du, dass dieses, also es klingt viel makabrer, als es gemeint ist, aber dass ich mir wirklich so denke, die quälen sich nur noch so, vielleicht auch mit ihrem körperlichen Zustand oder mit ihrem geistigen oder sonst was. Und damit will ich jetzt nicht sagen, ey, Hauptsache, die sind tot und dann ist mir egal. Aber ich meine so, man will diese Person natürlich eigentlich nicht vermissen, egal wie alt sie ist. Man will nicht, dass sie aus dem Leben raus ist.
Absolut, ne?
Natürlich, bei Großeltern ist das immer präsenter als bei den Eltern, weil sie einfach älter sind. Aber da denke ich mir manchmal auch so, wenn es da dann so weit ist, vielleicht geht es ihr dann besser oder ihm oder so, weißt du, dann ist das nochmal so ein bisschen, ja, das heißt nicht ganz so schlimm, aber es ist ein bisschen.
Naja, total. Also das ist auch wieder dieses Thema, das zu begleiten. Also mein Großvater ist tatsächlich vor 3,5 Monaten gestorben, nach 10 Jahren Krebs und es war irgendwie okay. Also auch wenn es unfassbar traurig ist und das jetzt vielleicht auch schlimm klingt, aber
man hat halt gesehen, wie es ihm immer schlechter ging und man kommt halt einen Punkt, wo jemand ins Krankenhaus kommt und kaum noch kann und wir haben uns also tatsächlich vor ein paar Wochen vorher noch über Fußballergebnisse und den Job unterhalten. Man hat gesehen, der ist halt geistig topfit, ne? Wie immer, ist alles gut, aber der Körper kann halt nicht mehr.
Ja.
Und wenn du halt weißt, die Person liegt da nur noch, die kann nichts mehr und die möchte das auch selber, das war bei uns auch Thema, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, dann fragt man sich, wäre es jetzt nicht einfach besser, von den Qualen zu erlösen und zu sagen, weil für wen lebt er eigentlich noch, ist die Frage. Man hat selber gar nichts mehr davon in der Situation. Und die Angehörigen hoffen natürlich noch, aber die Frage ist, was bringt das überhaupt noch? Weil du bist nur noch mit den Gedanken damit beschäftigt, du fährst vielleicht ins Krankenhaus. Du weißt aber, okay, machen wir uns nichts vor, der wird halt nicht wieder aufstehen und einfach nach Hause gehen und Motorrad fahren und alles ist cool, sondern das ist halt einfach vorbei. Das ist der Verlauf der Krankheit, das wird nicht besser und dann ist die Frage...
Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass es halt eine Krankheit ist, die auf jeden Fall tödlich
ausgeht. Total, ne? Genau, auf jeden Fall. Und dann ist halt die Frage, ist es einfach nicht besser, wenn es irgendwann endet? Weil es hat keiner mehr was davon. Ne? Und das war bei uns auch so. Und es war unfassbar traurig, als er gestorben ist, aber irgendwie haben wir auch alle gesagt, irgendwie ist das schön, dass er das hinter sich hat.
Mhm. Und ja, das, vor allen Dingen, das gibt auch Trost. Ne? 10 Jahre mit so einer Krankheit ist halt auch schon... Das ist echt kein Spaß. Das ist echt, also für keinen ist das easy irgendwie, sich da so lange durchzuquälen. Auf jeden Fall. Also ich hatte das ja gerade auch schon angesprochen. Ich weiß halt echt nicht mehr genau, wie lange das her ist. Aber mein Opa ist auch an Krebs gestorben. Und das war für mich irgendwie nicht so wirklich greifbar. Ich kann mich noch daran erinnern, an den letzten Tag quasi, also als ich das letzte Mal gesehen habe. Aber da weißt du halt nicht, dass du denjenigen das letzte Mal siehst. Weißt du, ich bin halt noch ins Krankenhaus, meine Oma war da, die war auch noch fitter als heute, bin mit meinem Bruder da rein, wir haben irgendwie noch Pizza auf dem Weg geholt, sind da rein, haben noch mit meinem Opa irgendwie so ein bisschen Spaß gemacht und so, ne? Und dann, als ich rausgegangen bin, habe ich tatsächlich ganz kurz diesen Gedanken gehabt, so, was ist, wenn das jetzt so das letzte Bild ist, was du von ihm hast, wie er da so in dem Bett liegt und, ne? Und dann dachte ich auch so, aber dann war das irgendwie direkt wieder verflogen. Ich dachte so, nee, geht's einfach demnächst nochmal vorbei und dann gab es halt irgendwann kein nächstes Mal. Ich kann mich noch daran erinnern, ohne dass ich da irgendwie zu sehr ins Private gehen will, dass auf jeden Fall dann diese Nachricht ankam. Ne? Also meine Eltern haben das dann natürlich mitgekriegt. Ich habe das von meinen Eltern mitbekommen. Hm. Mir wurde es mal gar nicht mal sofort in dem Augenblick gesagt, was Sache ist, aber ich wusste halt sofort. Weil, ne? Ja. Und da dachte ich auch so, krass, also du hast letztens noch dran gedacht, was ist, wenn das wirklich so das letzte Mal ist, wo du halt noch mit Pizza ins Krankenhaus deinen Opa besuchen gegangen bist? Und das war jetzt tatsächlich das letzte Mal. Also wie oft macht man sich darüber Gedanken?
Das ist gruselig. Das ist ein gruseliger Gedanke, ja. Was, glaube ich, da auch ganz wichtig ist, irgendwie für einen gesunden Umgang mit Tod. Ich meine, für viele wird es ja der Standardfall sein, dass wenn ein Teil der Großeltern stirbt, dass es das erste Mal ist, dass man irgendwie persönlich, konkret sich mit dem Tod befassen muss. Weil es logisch ist, das sind die Ältesten aus der Familie in der Regel und da wird man wohl oder übel mit konfrontiert werden. Und ich glaube, dann ist es auch ganz wichtig, dass man Abschied nehmen kann, dass man, ja, ja, dieses Abschied nehmen, das ist wichtig, glaube ich. Also wenn man da ganz abrupt irgendwie rausgerissen wird, das ist
Du meinst so schwierig. Dieses, dass wenn du weißt, dass jemand irgendwie krank ist oder so, dass du das kommen siehst, dann ist das, oder auch einfach nur vom Alter her, dass das ein bisschen, ich sag mal so, diesen Schock wegnimmt?
Ja, ich denke schon. Also für viele ist ja auch immer die größte, das Schlimmste in den Nachrichten und so weiter, wenn Kinder sterben.
Ja.
Weil es halt das Unnatürlichste ist, dass jemand Junges stirbt, dass die Alten sterben, es ist der Lauf der Dinge, so ist die Natur irgendwie. Und damit rechnet man halt auch eher am ehesten. Aber ich habe das selbst, im letzten Jahr ist meine Oma verstorben und das war, es klingt so bescheuert, aber es war irgendwie unbefriedigend, wie das zu Ende gegangen ist, weil sie dann am Ende halt auf der Intensivstation lag und dann wurde ihr ein Luftröhrenschnitt gemacht, damit sie irgendwie noch atmen konnte, mit Sauerstoff versorgt wurde und dann konnte sie halt nicht mehr sprechen. Und das war...
Naja, also es war ein doofer Zeitpunkt einfach so, also du meinst, dass du da halt nicht so das Gefühl hattest, irgendwie, dass da...
Naja, man konnte nicht mehr mit ihr kommunizieren, das war das Ding. Also du hast sie dann da auf der Intensivstation besucht und Das zerreißt einem wirklich das Herz. Allein wenn ich jetzt dran denke, dass sie wollte mit uns sprechen. Sie hat sich unfassbar gefreut, dass ihre Enkel sie quasi besucht haben und sie konnte aber nicht reden und sie hat es trotzdem immer wieder versucht und man konnte keinen Abschied nehmen, man konnte sich nichts mehr sagen, sie konnte mir nichts mehr sagen. Ich wusste nicht, was sie mitbekommt von dem, was ich sage und
ja, dann hat es sich auch abgezeichnet, man konnte damit rechnen, aber es war halt trotzdem irgendwie ein unbefriedigendes Ende, weil man, es gab keinen richtigen Abschied. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall, wenn man das hat. So ein Abschied im Kreis der Familie irgendwie.
Dann haben wir anscheinend alle irgendwie mit Großeltern was Ähnliches erlebt. Also das letzte Mal in einem Krankenhaus gesehen.
Also,
was ja auch kein schönes Bild einfach ist. Ne?
Nee, wobei ich das Bild zum Beispiel von meinem Opa, das fand ich gar nicht, ich fand das gar nicht so schlimm. Weil, also er war natürlich nicht topfit irgendwie, war, ist klar. Aber das war halt trotzdem nicht so dieses, dass ich dachte, dass das so total gequält ist oder so. Das war, weißt du, wir sind einfach trotzdem relativ locker damit umgegangen, weil wir einfach, wir wollten da nicht sitzen und die ganze Zeit nur Hand halten und so, du armer Mann und so. Ich meine, natürlich, aber was bringt das denn, weißt du? Da kannst du doch auch einfach nochmal einen Joke mit deinem Opa machen und irgendwie dem nochmal so einen letzten coolen Moment oder sowas geben. Oder, weißt du, irgendwas, wo du dich dran erinnerst und nicht so dieses typische, ja, dann haben wir da an seinem Bett gesessen und so. Ich meine, das geht auch jeder anders mit um, aber ich glaube, das lag halt genau daran, dass ich mir nicht so dachte, ja, das ist jetzt der letzte Tag, sondern ich dachte halt so, vielleicht wie gesagt, ne, für mich ist es halt nie so präsent und vielleicht hilft das halt auch so ein bisschen, dass wenn du immer so denkst, hey, so, weißt du, mach's einfach noch so gut wie möglich oder so, vielleicht auch so unernst wie möglich, dann hast du zumindest nicht so diese Stimmung, von der du dich erschlagen lassen musst am Ende und die dich so lange zieht, weil traurig bist du so oder so am Ende.
Ja, klar.
Ja, es gibt viele Verarbeitungsmechanismen und Humor ist definitiv einer, der sehr hilfreich sein kann, definitiv.
Ja. Ich wollte gerade irgendwas fragen. Ich habe leider, wo ist denn dieser rote Faden?
Verdammt. Such du nochmal kurz den Faden. Ich glaube, es ist aber auch, also es wird einem ja aber schon so ein bisschen auch bewusst, wo es hingeht, oder? Wenn man in so ein Krankenhaus kommt und der Person geht's nicht gut und man weiß, die ist auch schon alt und so, das deutet immer so ein bisschen darauf hin, okay, das ist nicht so gut, so wie es sein sollte. Das war bei mir damals tatsächlich auch so. Ich habe ihn auch das letzte Mal im Krankenhaus gesehen, es war einfach kein schönes Bild. So, weil ich war klapprig, konnte auch kaum noch sprechen, man hatte es halt schon gefühlt, was ist. Und natürlich habe ich gesagt, ich komme dich bald wieder besuchen und 3 Wochen später war das halt nicht mehr möglich.
Das ist auch sowas. Natürlich sagst du das. Du sagst
genau,
auch nicht
ja,
so,
klar.
Tschüss.
Ja. Also, klar. Nein, natürlich. Nicht. Und du hoffst es ja auch. Ne?
Klar, deswegen.
Und dann, ja. Das Ding ist aber, das ist auch gar nicht, das war zwar der Punkt, wo mir bewusst geworden ist, okay, es steht echt schlimm um ihn und du wirst dich darauf vorbereiten müssen, dass das bald zu Ende geht. Das ist aber gar nicht das Bild von ihm, was ich behalten habe. Sondern wenn ich mich an ihn erinnere, dann kommt gar nicht dieses Bild, sondern kommen immer Momente, die wir zusammen hatten oder bei meinen Großeltern zu Hause. Also man erinnert sich ja doch dann eher auch an die schönen Dinge.
Oder so Angewohnheiten von der Person.
Total, ja. Und das ist ja auch super tröstlich, weil man einfach eine schöne Erinnerung hat. Und es gibt ja meistens, wenn man einen regen Kontakt irgendwie hatte, genug schöne Erinnerungen, die man so hat. Und wenn man sich die ins Gedächtnis ruft, dann kann man dann doch irgendwie nochmal wieder schmunzeln. Und dann ist das alles auch nicht ganz so schlimm, glaube ich.
Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gequatscht. Ich sag mal, Todesfälle eher im näheren Umfeld. Hattet ihr das irgendwie auch schon mal, dass vielleicht jemand total Fremdes, also den nicht persönlich kanntet, gestorben ist und euch das trotzdem berührt hat? Also ich kann zumindest so aus meiner Warte gerade erzählen, dass vor ein paar Wochen ist der Gitarrist einer Band gestorben, die ich ziemlich lange gehört und gefeiert habe und die mich sehr beeinflusst hat. Und ich kannte den natürlich nicht persönlich. Ne? Quatsch, aber der ist auch an Krebs gestorben und auch so, also hat keiner mitgekriegt, also so, ich sag mal, die Fanbase oder nach außen haben die das halt nicht rausgetragen. Und als ich das gelesen habe und so gehört habe, dachte ich so, was? Also ich dachte so, hä? Wie? Der ist jetzt einfach weg. Du hast jahrelang seine Musik gehört und das hat dich jahrelang so beeinflusst und das ist jetzt auf einmal weg. Und diese Art von Musik oder auch so das, was dich halt irgendwie berührt hat, was du konsumiert hast, so, das wird es einfach so nicht mehr geben. Alles das, was der hinterlassen hat, ist so das. Das ist jetzt das, womit du dich jetzt immer beschäftigen, das ist das Einzige, was dir übrig bleibt zu hören, wenn du jemals Musik von dem hören willst. Und da war ich auch einfach echt traurig, obwohl ich diese Person gar nicht kannte. Da hab ich echt ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil ich einfach ich fand das irgendwie schlimm. Weißt du, was ich meine? Obwohl
ja,
der
das
mir
kann
gar
ich
nicht
total,
nahesteht.
Kann ich total verstehen, weil das ist ja auch was einen prägt, so gerade Musik. Also ich kenne das aus einem nicht so krassen Fall, aber Amy Winehouse zum Beispiel. Ich fand die Musik eigentlich immer ganz gut und tatsächlich habe ich auch, glaube ich, erst nach ihrem Tod mehr von ihr gehört, als so die Lieder, die ich sowieso kannte. Und habe mir eine Platte von ihr gekauft und habe die zu Hause aufgelegt und da war sie auch schon 1-2 Jahre tot. Und habe die so gehört und da gerade auch das erste ein bisschen entdeckt und dachte so, das war eigentlich echt eine coole Künstlerin. Mir gefällt die Musik. Schade, dass das so das Einzige ist, was du hören kannst, weil
danach
da wird nichts mehr kommen. Und das ist natürlich irgendwie traurig, ne? Und gerade bei Musik, also Musik verbindet einen und Musik kann so viel bedeuten für einen. Deshalb kann ich das total gut verstehen, ja.
Wie ist bei dir, Alex?
Voll. Ich habe in der Tat, ich habe, also der Tod begleitet mich schon seit ich ein kleines Kind bin, würde ich sagen. Und da gibt es ein ganz einschneidendes Erlebnis, ja, was auch mehr oder weniger zufällig war, so eine kleine Begegnung. Es war in der zweiten Klasse, da bin ich zum ersten Mal ins Krankenhaus gekommen, weil ich mit dem Fahrrad vom Basketballtraining zurückgefahren bin und dann kamen mir auf dem Bürgersteig drei furchteinflößende Gestalten entgegen und dann habe ich ganz schnell auf die Straße gezogen, da hat mich dann ein Auto erfasst und dann bin ich irgendwie im Krankenwagen aufgewacht und dann war ich im Krankenhaus und da war ich dann auf einer Station mit einem Jungen, der damals, ja, ich war 8 und er hatte ungefähr das gleiche Alter wie ich. Und er wusste halt, dass er in diesem Krankenhaus sterben wird. Und er wusste, er hat noch maximal ein Jahr zu leben. Und das war so surreal, das konnte ich damals nicht verstehen, weil er genauso alt war wie ich und weil er mit dieser Gewissheit gelebt hat und weil wir da nebeneinander lagen und dann, wir haben Star Wars Quartett gespielt und Susi und Strolch geguckt. Und immer wenn ich jetzt daran denke, wie ich zum ersten Mal im Krankenhaus war oder auch oft danach, habe ich noch daran gedacht, dass er ist jetzt nicht mehr da. Ein Jahr später... Den gibt's nicht mehr, der ist tot. Und das hat mich seitdem beschäftigt. Dass ich wusste, ey, es sind nicht nur die Alten, die sterben, es kann jeden treffen. Und das war ein heftiges Erlebnis. Also es hat einen enormen emotionalen Einfluss auf mich gehabt.
Ich glaube, das ist echt so ein Ding, was echt einen großen Impact hat, so dieses Schnips und von jetzt auf gleich, nur rechnest nicht damit. Ich glaube, das ist echt so was ich vielleicht am meisten schockt oder so. Ich meine, ist eigentlich Quatsch. Also sterben wird sowieso jeder, aber da machst du halt nicht immer so, da machst du halt nicht immer Gedanken drüber. Du denkst ja nicht so, jo, auf dem Weg zum Sender oder so, könnte ich einfach mal tot sein. Oder der und
nee,
der, vielleicht kommt
nicht.
Der gar nicht. Aber
sollte man ja auch nicht.
Nee, klar, also. Aber ich glaube, wenn es dann halt so ist, dann... So, Jungs, harter Tobak. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz einen Song, um mal durchzuschnaufen hier und mal ein bisschen Luft reinzulassen. Wir haben ja gerade schon über Leben nach dem Tod gesprochen, ob es das für uns gibt oder ob wir uns das irgendwie vorstellen können. Passend dazu habe ich einen Song ausgesucht und zwar der Song Afterlife von der Band Napoleon. Nicht wundern, ist ein Hardcore-Song. Ich sag's nur dazu. Für mich finde ich ein sehr, 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 sehr schöner Song, der sehr für mich irgendwie was Positives hat und passt ja auch vom Titel her. Hier ist Afterlife von Napoleon. Wir hören uns gleich wieder.
Köln Campus.
Es ist 22.32 Uhr. Ihr hört laut gedacht hier bei Köln Campus. Der Late Night Talk für euch am Start sind Adi Richter und Alex Dahm und mein Name ist René Müller. Wir reden heute über das happige Thema Tod. Heute am Geburtstag von Alex. Eigentlich ziemlich makaber, aber wir dachten uns, komm, das ist ein interessantes Thema. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, auch so vielleicht Leben nach dem Tod. Und Alex hatte mich gerade nochmal gefragt, so wie das für mich, was das für mich bedeutet. Und wir hatten ja gerade schon angesprochen, dass Musik auch so ein Ding ist, wenn man irgendwie was gemacht hat, sag ich mal, was man dann so hinterlassen hat. Und das ist für mich zum Beispiel so eine Sache, wo ich nicht denke, dass ich irgendwo in den Wolken sitze und dann hier so runtergucke, sondern das klingt total pathetisch irgendwie oder so total, es klingt sehr emo, aber ich bin halt auch selber Musiker und habe auch so ein, zwei Bücher geschrieben und so, ich habe halt so viel Kram irgendwie gemacht, immer so alles Mögliche und ich denke mir halt so, dass die Leute, die sowas von mir mitbekommen haben, also natürlich Familie und so, dass ich damit aber was zurückgelassen habe von mir, weißt du, was ich meine? Also nicht was, ja, also eigentlich was Greifbares, etwas, was ich während meines Lebens so hier gelassen habe und was dann auch immer noch so für sich da dann steht. Das ist für mich zumindest so ein bisschen, nicht so, dass ich mir das die ganze Zeit denke, hey, ich muss was hinterlassen, aber es ist so, für mich so ein bisschen ein beruhigendes Gefühl, dass ich weiß, hey, die Leute, so die ich liebe, die haben, irgendwie haben die noch was aus dieser Zeit. Weißt du? Also das ist so ein, weiß nicht, habt ihr
ja,
das,
doch, voll.
Habt ihr das auch oder so?
Also das ist ja auch ein Anspruch, sage ich mal, den viele Musiker oder Künstler im Allgemeinen für sich haben, dass sie sich durch das, was sie hinterlassen, sich auf eine gewisse Art und Weise unsterblich machen. Rational gesehen ist das natürlich Bullshit, weil wenn du tot bist, kriegst du nicht mehr mit, ob jemand dein Buch jetzt super findet.
Natürlich.
Aber es wird dann immer ein Bestseller, das ist halt der Trick. Ne? Oder bei einer Platte geht's in die Charts.
Eigentlich traurig, ey.
Michael Jackson?
Ja. Ja, voll.
Ist ja tatsächlich so.
Aber ja, ich glaube, es ist zwar irrational, aber ich glaube, dass es uns ein bisschen hilft, diesen Tod zu verarbeiten, indem wir was hinterlassen. Sei es ein Buch oder auch Kinder. Ne? Also irgendwie, dass wir dass ein Teil von uns auf jetzt irgendwie eine obskure Art und Weise noch in dieser Welt bleibt, wenn wir gehen. Seien das unsere Kinder irgendwie, oder seien das die Ideen, die wir an Leute weitergegeben haben, Gedanken, Erinnerungen, Erlebnisse oder auch Kunst. Ich glaube, dass es, auch wenn es irrational ist, dass es irgendwie hilft, damit umzugehen.
Ja, das ist für mich auch echt tatsächlich so ein Ding, wo ich mir denke, hey, weiß nicht, irgendwie beruhigt mich das zumindest. Dass ich zumindest so eine Handvoll Sachen habe, wo ich sagen kann, ey, selbst wenn ich jetzt sterbe, ist natürlich scheiße, aber dass man zumindest irgendwie was gemacht hat und auch sowas Greifbares da hat. Es ist, also ohne, dass ich da mit so einem Hintergedanken gearbeitet habe, aber ich habe vor, weiß nicht, einem Jahr oder irgendwann, ich habe also zwei Gedichtbände geschrieben und habe das irgendwie so gemacht und dachte mir aber so, ey, es wäre schon ganz nice, wenn du es einfach durchziehst und das einfach fertig machst als Buch, also so, weißt du, mit so gebunden und drucken lassen und so ein Kram und das einfach in der Hand hast. So, war für mich einfach ein schöner Gedanke. Und als ich das dann so hatte, dachte ich so, das ist mega das befriedigende Gefühl, dass du halt weißt, dass das nicht nur so, ich sag mal so in so einem Datenwust irgendwann mal untergeht, gemäß dem Fall, man würde irgendwann mal sterben. Okay, ja, aber ihr wisst, was ich meine, aber dass man dann so das Gefühl hat, hey, ich habe das tatsächlich mal fertig gemacht und das ist was einen gewissen Status dadurch so erlangt hat und dass es nicht nur sowas, ja, so ein unfertiger Kram ist, sondern etwas, was Leute sich angucken können und sagen, hier, guck mal, so das hat er irgendwie gemacht oder so. Ohne dass man sich dafür selbst auf die Schulter klopfen will, das meine ich gar nicht. Aber ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen beruhigend, weißt du? Ich mache sonst nicht viel fertig im Leben, aber man ist dann trotzdem irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht,
ja, ich bin sehr unruhig. Ich habe irgendwie nichts für die Nachwelt, deswegen überlege ich gerade.
Ich werde gerade auch panisch, muss ich sagen.
Nee, ich meinte gar nicht, dass man das machen sollte oder müsste oder so. Aber das war tatsächlich so was, wo ich mal ganz kurz daran gedacht habe. Also wenn ich sterbe, ist das zumindest irgendwie da. Ist eigentlich total so abstrakt, warum mir das dann, weißt du? Aber
ey, du bist 27. Ich meine, du kannst jetzt in den Club 27, noch ist es nicht zu spät, du kannst eintreten, du bist Künstler, du kannst diesen Legendenstatus machen. Vielleicht denken wir an dich.
Ja, ein Jahr habe ich ja noch Zeit.
Ja, das Einzige, was ich hinterlasse, sind viele, viele hunderttausend iPhone-Fotos.
Ein Instagram-Account.
Habt ihr das auch? Ich will da überhaupt nicht jetzt dieses Thema aufmachen, aber manchmal denke ich auch, Alter, wir machen so viele Fotos mit dem scheiß Handy über Jahre hinweg. Wer hat überhaupt jemals Zeit, die anzugucken, die zu ordnen oder die zu löschen? Ich nämlich nicht.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema.
Aber ist auch so, was passiert so mit Sachen, die... Hier, Alex hat gerade gesagt, Unsterblichkeit. Also wenn wir Sachen hinterlassen, ne, ist das irgendwie natürlich so... Verewigt das so ein bisschen so ein Moment oder so eine Lebensphase. Aber was ist zum Beispiel mit so Sachen, wo dann halt keiner mehr Zugriff drauf hat? Facebook-Konto, jetzt mal ganz banal. Snapchat, weißt du, diese ganze Social-Media-Scheiße. Was ist mit solchen Sachen, wenn du tot bist? An wen gehen diese Rechte? Oder auch für digitale Inhalte, die du mal gekauft hast? Oder irgendwie sowas, weißt du? So, was vererbst du? Was passiert mit diesem digitalen Wust, was du so hinterlassen hast? Bleibt das einfach da stehen? Oder?
Irgendjemand muss auf Facebook posten, dass ich überhaupt gestorben bin. Wer macht das?
Ja.
Also sonst kriegt es doch keiner mit.
Ja, irgendjemand, weil du null Freunde bei Facebook hast.
Ja, das ist schon ein bisschen creepy, ne? Also ja, das gibt es da natürlich noch nicht so viel, aber das ist was natürlich jetzt kommt mit der fortschreitenden Digitalisierung und so, wie wir leben und wir werden auch alle älter. Dass irgendwann vielleicht wir sterben und uns aber dann alte Bekannte halt noch anschreiben. Und das ist ja auch ein bisschen komisch. Das gibt einem bestimmt auch einen Kumpel. Stell dir mal vor, du schreibst jemandem, den du jetzt ein paar Wochen nicht gesehen hast, ey, Keule, alles Haus, ich wollte mir nochmal die Boxen leihen, geht das klar? Und dann antwortet der nicht und dann denkst du erstmal, was ein Pisser, Alter.
Ja,
und dann schreibst du dem nochmal und dann schreibst du dem nochmal, dass der voll unfreundlich ist, das immer antworten. Und dann erfährst du irgendwann, dass der nicht mehr lebt. Und das ist doch richtig gruselig, oder?
Ja. Und du denkst aber, der lebt noch, weil sein... So, das Konto ist ja noch aktiv. So,
genau,
das ist
halt da geht ja auch niemand von aus, genau.
Ja, das ist echt...
Es ist ja tatsächlich so, dass Facebook eine Funktion hat, dass man ja mehrere vertraute Personen angeben kann, verknüpfen kann und dann sagen kann, wenn die und die das gemeinsam bestätigen und hier das geheime Codewort eingeben oder die und die beiden, die können dann den Account übernehmen. Und da kann man das an Freunde übertragen, dass die Freunde dann noch sagen können, okay, wir können bestätigen, der lebt nicht mehr. Wir machen jetzt das Konto dicht, deaktivieren das oder posten das.
Also
das ist tatsächlich dafür entwickelt, ja. Weil sonst...
Also wirklich, ganz, ganz ohne Scheiß, da gibt es halt echt neue Rechtsprechung, was sowas
muss
angeht.
Es, ne? Ja.
Was digitale Inhalte angeht, wer kriegt deine iTunes-Bibliothek oder so, wer kriegt den Zugang zu deinem... Das finde ich irgendwie mega makaber.
Ja.
Weil einerseits denke ich mir, so ist natürlich auch... Sagen wir mal, wenn es jetzt Fotos sind, die eh öffentlich sind, sagen wir mal so ein Instagram-Account oder sowas, dann ist natürlich irgendwie, kannst du ja immer noch mal so gucken, klar, aber irgendwie, ich meine, wenn weg, dann weg, oder? Ja, also, es klingt doof, aber...
Naja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Also, von Künstlern werden die Bilder ja auch nicht zerstört, wenn die sterben. Ja, und Musik wird ja auch nicht zerstört. Oder also verkaufte Platten von damals kannst du ja gar nicht mehr aus den Haushalten rausziehen. So.
Ja.
Und die Leute freuen sich, das ja zu haben. Und dann ist halt die Frage, ich poste auch nur Bilder bei Instagram, wo ich denke, die gefallen mir ganz gut. So. Und warum soll das nicht da bleiben für die Nachwelt?
Ja.
Und selbst wenn ich da nicht mehr bin und irgendjemand sagt, ach, der konnte aber super Berge knipsen, dann ist das ja auch ein schönes Kompliment, wo wir beim Thema sind, was hinterlassen oder so.
Ja.
Also warum eigentlich nicht? Ich frage mich gerade in dem Zusammenhang, wie wichtig überhaupt so digitaler Content dann später wird. Weil es wird immer alles digitaler und heutzutage erbt man vielleicht noch eine Plattensammlung oder eine Immobilie oder weiß ich nicht. Und vielleicht erbt man dann irgendwann tatsächlich nur noch ein E-Book-Archiv und eine iTunes-Playlist. Und das klingt jetzt natürlich, das klingt natürlich jetzt erstmal sehr befremdlich, aber dahin geht es ja. Und irgendwann ist es wahrscheinlich alles relativ digital. Hat das dann noch den gleichen Wert? Freuen sich die Leute? Sagen die dann, ich habe Papas iTunes-Bibliothek geerbt?
Ja.
Weil das klingt natürlich sehr weit weg jetzt für uns. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, weil es klingt lächerlich. Aber tatsächlich geht es ja dahin. Ne? Und wer meine iTunes-Bibliothek erben würde, könnte sich wahrscheinlich freuen, weil ich habe so viel Scheiße gekauft über die Jahre hinweg. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, aber da ist halt irgendwie, das ist so unpersönlich alles, ne?
Ja, es hat für mich auch überhaupt nicht den Wert. Ich kaufe auch immer noch Platten, weil ich das geil finde, eine Schallplatte in der Hand zu haben und die zu sammeln und aufzulegen und so.
Ja.
Das ist für mich irgendwie bewussteres Musikhören, deshalb schätze ich das auch.
Ja.
Aber wenn alles digital wird, ist die Frage, ob das noch den gleichen Wert hat. Und ich glaube irgendwie nicht. Gefühlt.
Ich kaufe auch, ehrlich gesagt, seit ein paar Jahren nur aus dem Grund CDs, weil ich mir denke, falls ich irgendwann mal Kinder haben sollte, will ich nicht sagen so, Papa gibt dir jetzt mal seine Festplatte, sondern so, wo du so einen Schrank hast, wo du sagen kannst, guck mal hier, diese CDs irgendwie oder die Bands habe ich gehört und dann kannst du dir das angucken, weißt du, dann kannst du dir davon ein Bild machen. Wenn du nur einen Ordner siehst, wo drauf steht, weiß ich nicht, Justin Bieber oder so, dann denkst du, ja, wirklich, ich sag, keine Ahnung, das ist so.
Das wird dann eh schon retro sein, ne? Und dann halt richtig. Die Musik von früher auf diesen komischen Tonträgern, die wahrscheinlich niemand mehr abspielen kann, außer Papa mit der alten Kiste im Schrank.
Ja.
Aber das ist dann irgendwie auch schon wieder cool, glaube ich. Also.
Ja. Es hat halt eine ganz andere Wertigkeit, weil das Unikate sind, sag ich mal. Deine iTunes-Bibliothek, die kann ich mit einem Klick löschen, die kann ich mit einem Klick duplizieren und natürlich, es hat eine ganz andere Wertigkeit, wenn man
ist halt auch überall das Gleiche, ne? Wenn jeder kann diesen Song haben, aber diese eine Schallplatte, zum Beispiel von deinem Vater, kann nicht jeder haben oder so. Die kannst halt nur du haben, weil der die zigtausendmal schon gehört hat und in der Hand hat.
Ja, und irgendwie verbindet man damit viel krassere Stories. Also ich habe auch schon Lieder bei iTunes gekauft, die ich dann mal gehört habe, als ich unglücklich verliebt war oder so. Da könnte ich mich vielleicht gerade noch dran erinnern. Aber ich finde sowas, also ich habe zum Beispiel eine CD, die habe ich mal auf einem Konzert gekauft bei der Band, da haben alle noch auf dem Cover unterschrieben. Das ist eine viel geilere Erinnerung, die ich damit verbinde. Und das ist irgendwie nicht so greifbar, wenn ich eine MP3 runterlade.
Mhm.
Und das, auch das ist ja noch der Anfang, sondern wir bewegen uns ja dahin, dass man irgendwann gar nicht mehr kauft. Spotify ist total auf dem Vormarsch. Und irgendwann hat man diese Abo-Modelle auch bei Filmen und bei Musik und Büchern und weiß nicht. Und dann ist dieses Besitzen, wird irgendwann weniger wichtig, sondern es geht nur um die Möglichkeit. Und dann ist die Frage, ob es noch einen Wert hat, wenn ich eine iTunes-Bibliothek wahrscheinlich schon heute mit irgendeinem Tool per Knopfdruck in Spotify-Listen umwandeln kann. Und dann hat jeder das, was ich über 20 Jahre gesammelt hatte, als upstreambare Playlisten für Umme. So.
Ja. Wenn wir gerade schon mal so diesen Schlenker Richtung Digitalisierung, so heißt das Wort, gemacht haben. Alex hatte vorhin, als das Mikro aus war, mal so angesprochen, dass oder ob es vielleicht irgendwie in der Zukunft möglich sein wird, so seine Gedanken irgendwie oder sein Mind so abzuloaden oder sowas, irgendwie so eine Cloud für Gedanken oder so ein Kram zu haben. Wie das Denkarium aus Harry Potter.
Ja.
Ob das denn, was den Menschen dann überhaupt noch irgendwie ausmacht oder so.
Es gibt so eine Gedankenströmung, die nennen sich Transhumanisten. Und da gibt es halt eine Gruppe von denen, die halt daran glaubt, dass in, weiß ich nicht, einem halben Jahrhundert oder in einem Jahrhundert, dass wir unseren individuellen Geist in irgendeiner Form digitalisieren können. Und das bringt einen dann wieder auf ganz interessante Fragen, finde ich, wie ist es Fluch oder Segen, unsterblich zu sein?
Du meinst, dass quasi das habe ich auch gehört, dass so die Persönlichkeit geuploadet wird und du quasi immer noch mit der Person digital interagieren kannst oder so, ne?
Ja.
Doch, stimmt, das habe ich auch gehört, finde ich.
Oder dass du halt irgendwann auch deinen Geist irgendwie
digitalisieren kannst.
Das ist halt völlig dystopisch eigentlich, ne?
Ja, ist die Frage, ist es Dystopie oder Utopie?
Für mich total irgendwie. Weil das, der eigene Geist ist ja auch das, was man sehr gut bewahren kann. So, man spricht ja nur das aus oder macht auch nur das, was man wirklich will, also meistens jedenfalls. Und hat ja aber auch Dinge im Kopf, wo man nicht reingucken kann und so. Da ist dann auch wieder die Frage. Genau, das ist natürlich, das kann man jetzt überhaupt nicht sagen, weil das noch total in ferner Zukunft eigentlich liegt. Aber wird dann alles der Persönlichkeit, der Gedanken freigegeben? Kann man das beschränken? Sind wir dann hackbar? Das klingt jetzt irgendwie voll albern, aber wenn man sich einen Helm aufsetzen muss, um die Gedanken rauszutransferieren, alles, was mit Technik und Daten zusammenhängt, ist dann früher oder später halt hackbar. Und hat dann vielleicht jemand Zugriff auf unsere Gedanken und auf unsere tiefsten Gefühle, die er vielleicht nicht haben soll? So. Und dann ist die Frage, ob man das wirklich will. Und ich glaube, ich würde es nicht wollen.
Also mal abgesehen davon, dass das, glaube ich, von der Technik her auch noch ein, zwei Jahre dauert,
ja,
will ich mir gerade diese Frage auch gar nicht wirklich stellen. Also ich glaube, das kommt immer dann ganz auf die Situation und auch so auf die Gesellschaft und alles so drauf an. Also aus meiner jetzigen Perspektive würde ich auch so denken, finde ich irgendwie nicht so cool. Also, ich würde halt schon so gerne... Ich weiß nicht. Alex hat gerade Unsterblichkeit halt angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finden würde, wenn ich wüsste, ich meine Persönlichkeit, ich sag mal so jetzt in Anführungsstrichen meine Seele oder so das, was mich ausmacht, wenn ich für immer leben würde. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finden würde. Ich glaube eher nicht. Also
ja. Das ist halt schwierig. Also für mich gehört halt zum Leben auch das körperliche Dasein dazu. So, und wenn ich halt nicht körperlich da bin und es selbst bestimmen kann, dann möchte ich auch nicht, dass meine Seele oder meine Gedanken noch hier auf der Erde sind.
Ja, aber sagen wir mal, hier so vampirmäßig, keine Ahnung, du lebst irgendwie 1000 Jahre oder so. Ja. Ist jetzt nicht unendlich, aber sind 1000 Jahre. Das ist ja schon mal länger, als so ein normaler Mensch lebt.
Definitiv.
Und du bist aber körperlich da. So, weiß ich nicht, fändest du das, wäre das was? Ist das für dich eher...
Finde ich total schwierig. Ist voll das ethische Dilemma auch. Aber kann ich überhaupt nicht beantworten, weiß ich nicht. Teilweise ja, teilweise auch nein. Jetzt momentan würde ich sagen, wäre total cool, einfach nicht zu sterben und immer weitermachen zu können.
Aber was heißt denn auch zum Beispiel in dem Fall dann nicht zu sterben? Also würde man dann anders leben? Also wenn man weiß, ey, ich sterbe sowieso nicht, dann kann ich jeden Scheiß machen? Also
ganz,
wisst ihr, was
ganz
ich meine?
Klassische Frage, ne? Das ist... Ja, früher hieß es Carpe Diem, heute würde man YOLO sagen. Ne? Ja, aber ja.
Das ist total geil, das schreibe ich morgen in Glückskeks. Ey.
Das YOLO, super. Einfach nur YOLO.
Ja, aber ja klar.
Ein nicer Spruch so, von Weisheit her.
Also ich will jetzt keine Panik schüren oder so, ne? Aber natürlich, wir könnten jeden Moment sterben, würden wir anders leben, wenn wir wissen würden, wir würden morgen sterben? Eigentlich sollten wir es nicht tun. Eigentlich sollten wir jeden Tag so leben, wie es unser letzter, als wäre es unser letzter. Und das muss jetzt nicht mal unbedingt heißen, dass ich mich jetzt mit Drogen ins Nirvana schieße und was weiß ich, irgendwelche Orgien feiere, sondern man sollte einfach gucken, dass man glücklich ist, dass man Sachen tut, die nicht irgendwann in der Zukunft einem mal helfen, sondern in der Gegenwart.
Ja, das heißt, man muss so eine Art Balance finden. Ne? Ist natürlich aber auch sehr, sehr schwierig, weil man ja nicht immer nur leben kann, als wäre es der letzte Tag und auch nicht nur für den Tag leben kann, weil manchmal muss man auch für die Zukunft arbeiten.
Zumindest so für die nahe Zukunft. Ne?
Ja, das war ja tatsächlich auch mal Thema hier in der Sendung.
Ja,
und,
genau. Stimmt.
Genau, du musst halt auch mal sagen, okay, ich kann jetzt mal 4 Wochen keinen Fun haben, ich muss Geld verdienen, ich will über die Runden kommen oder ich will halt sportlicher werden, ich muss für meine Gesundheit, vielleicht ist es sogar akut und ich muss was tun, damit ich noch länger lebe. Ich muss jetzt irgendwie mehr Sport machen oder so und man kann ja nicht immer nur das machen, was geil ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn man wüsste, wann man stirbt, dann würde man bestimmt anders leben und versuchen noch möglichst viel zu schaffen und so.
Auf jeden Fall.
Ja.
Würdet ihr es wissen wollen?
Nee, glaube nicht.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das würde mich, ich meine, es erfüllt mich jetzt schon mit Panik, dass ich weiß, dass es irgendwann passieren wird und wenn ich wüsste, wann es passieren würde.
Und wie und...
Nee, absolut nein.
Hätte ich auch keinen Bock drauf. Also, nee, also dann lebst du halt komplett anders. Ich weiß nicht, ob unbedingt besser oder schlechter, aber ich glaube, du machst dich dann so panisch. Eigentlich ist es vielleicht ganz gut, so dieses...
Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so geil endet, ist ja gar nicht so klein. Ich meine, wie viele Leute kriegen Krebs? Die meisten Leute sterben irgendwie trotzdem noch viel zu früh, auch wenn sie schon Oma und Opa sind. Mhm. Aber die wenigsten Leute werden 97 oder werden auch nur 80, werden auch ganz wenige Leute. Immer mehr mittlerweile, ja, aber es gibt so viele Krankheiten und Zwischenfälle und die Wahrscheinlichkeit, dass dann rauskommt, wenn du sagst, ich will es jetzt erfahren, dass Gott sagt, ja, alles gut, du wirst 100 oder wer auch immer das dann sagt, keine Ahnung, ist halt nicht so groß. Und dann denkt man sich wahrscheinlich die ganze Zeit, warum nur ich, warum so früh, was mache ich jetzt? Und selbst wenn du weißt, ich werde 85 Jahre alt und du bist jetzt 27 und denkst so, ja, voll geil, habe ich ein gutes Leben. 85 ist eine solide Nummer, habe ich noch echt Zeit. Und dann bist du halt, weiß nicht, 83, hast dich nochmal neu verliebt, du bist gesund, es ist alles gut. Mhm. Und dann bist du an dem Punkt, wo du fragst, ey, 85 ist doch ganz schön kurz. Ja. Und mir geht's jetzt voll super, warum muss das jetzt zu Ende sein? Ne?
Ja.
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass einen das nerven würde oder dass man unzufrieden wäre, weil wir sind ja tendenziell immer unzufrieden. Ne? Uns geht es super gut, wir leben, ja, unsere Generation, vielleicht auch die westliche Welt, vor allen Dingen auch gerade wir leben eigentlich im absoluten Wohlstand, wir haben immer zu essen, zu trinken, wir haben Strom, Wasser, also uns geht es ja viel besser als den meisten Leuten auf dieser Welt. Und trotzdem neigen wir ja dazu, immer ganz schnell unzufrieden zu sein mit irgendwelchen Dingen. Und ich glaube halt, die meisten Leute, wenn die wissen würden, wann die sterben, die wären trotzdem auch unzufrieden.
Ja, kann gut sein. Ich weiß nicht, ob ich dann, was heißt zufrieden?
Würdest du es wissen wollen?
Nee, auf gar keinen Fall. Nee, würde ich nicht. Einfach weil, ich glaube, das wird halt viele meiner Handlungen beeinflussen und ich versuche halt so zu leben. Also du hast auch gerade gesagt, natürlich, man kann nicht jeden Tag irgendwie Fun haben und man muss auch mal so gucken. Natürlich, klar, ich denke mir auch so, ja, so habe ich Minus, muss ich mal arbeiten gehen. Ist klar, ne? Oder ich muss halt gucken, hey, ich will auch nächstes Jahr noch ein Dach über dem Kopf haben.
Ja, klar.
Ne? Da muss ich halt was dafür tun. Aber bei mir ist das zumindest nicht so, dass ich mir denke, ich sag mal jetzt so zum Beispiel, was Kohle oder so angeht, ne? Dann denke ich mir so, ey, ich hab jetzt einfach noch Bock, ein Bier mit euch trinken zu gehen oder so. Oder ich habe jetzt einfach noch Bock, das zu machen. Dann scheiße ich darauf, ob das jetzt vernünftig ist, jetzt noch die 10 Euro auszugeben oder nicht. Ich denke mir so, nee, ich mach das jetzt einfach. Weil wenn, sagen wir mal, ich sterbe übermorgen, dann tut mir der Zehner auch nicht mehr weh. Weil ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen blauäugig und man sollte das natürlich auch nicht übertreiben. Aber ich denke mir dann einfach manchmal so, ist doch scheißegal. Ist doch nur Kohle.
Ja, genau.
Ist doch nur Kohle. Oder ja. wenn ich jetzt Bock habe, mir irgendwas zu kaufen, dann denke ich so, ja, dann mache ich das jetzt halt. Also dann mache ich das jetzt einfach und dann habe ich die Zeit damit Spaß und hoffentlich war es das wert. Und wenn ich dann aber merke, hey, zum Beispiel jetzt, was Finanzen angeht, so, da fehlt mir jetzt die Kohle, ja, dann musst du halt dann gucken, dass du das auch irgendwie wieder reinkriegst. Aber dann finde ich zumindest, hast du es nicht aufgeschoben oder so. Gerade was so Momente angeht. Ich meine natürlich, was kaufen oder konsumieren ist die eine Sache, aber einen Moment mit Freunden oder so zu haben, das kriegst du halt so schnell nicht nochmal wieder. Wenn du jetzt dich am Mäuerchen triffst und da noch ein Bier trinkst und denkst dir jedes Mal so, die 5 Euro, ich habe heute nicht so viel Geld, dann sind das vielleicht 5 Abende oder so im Monat, die du vollkommen verpasst, nur weil du irgendwie zu geizig warst oder dir halt so für dich denkst, nee, es macht jetzt nicht so Sinn, aus vernünftiger Sicht ja das Geld auszugeben.
Total,
Und dann vermisse ich lieber Geld oder sowas als einen schönen Abend. Also
ja, aber meistens macht man sich ja auch selber was vor, ne? Also es ist ja nicht oft so, dass man wirklich die 2, 3, 5 Euro für das Bier so gar nicht mehr auftreiben kann, weil man am allerkrassesten Existenzminimum kratzt. Ja. Meistens weiß man so, man muss halt ein bisschen sparen oder ein bisschen drauf aufpassen. Mhm. Aber das Ding ist, wenn ich die hier nicht ausgebe, mache ich es vielleicht woanders. Und dann sollte ich lieber
so weg.
Ja, das ist halt das Ding, natürlich. Ja. Sonst hätten wir die Probleme gar nicht. Und dann ist es doch besser zu überlegen, ich kann hier noch 2 Stunden mit super netten Leuten sitzen und einen total coolen Abend haben, was wirklich wichtig ist, und das Geld hier ausgeben. Und dann kaufe ich halt das billigere Toast oder das billigere Wasser einen Frischkäse weniger oder, also völlig egal so. Aber man sollte vielleicht gucken, was man davon hat. Und auch generell, also mal weg vom Geld. Aber ich mache das auch so. Ich mache immer so viel Kram und denke oft zwischendurch mal, boah, du bist so müde, warum nimmst du dir immer so viel vor? Warum triffst du dich dauernd, hast jeden Abend irgendwas? Und dann denke ich halt, ich habe nicht immer so direkt Bock drauf, aber immer merke ich dann, dass es sich ganz oft gelohnt hat und dass ich mich freue. Ja. Und dann bist du halt müde und denkst, soll ich wirklich noch in den Sender gehen? Aber dann triffst du halt nette Leute und hast wieder einen guten Abend und weißt halt, du musst irgendwie das alles mitnehmen, was geht. Ne?
Ja,
und
voll.
Deshalb einfach machen ist so. Das ist auch mein Appell an euch hier drinnen und auch da draußen. Macht es einfach. Auch wenn der Schweinehund sagt, nee, lieber schlafen. Wir sind alle immer müde, ist egal. Und selbst wenn ihr heute nicht zu euren Kumpels geht, werdet ihr trotzdem, sitzt ihr zu Hause, macht noch Netflix an, Und dann seid ihr morgen so oder so müde, auch wenn ihr eine Stunde länger schlaft. Das ist egal.
Es gibt da so ein...
Nehmt was mit.
Es gibt da so einen schlauen Spruch mit deepem Hintergrund. Irgendwie, life is what happens outside of your comfort zone oder sowas.
Ja.
Oh. Irgendwie so ein Kram. Aber da steckt halt tatsächlich viel drin. Wenn du dir jedes Mal so nur denkst, nö, da wo ich bin, geht's mir gut. Und du guckst halt nicht mal so... Einfach mal überwinden, einfach mal machen, das, was du halt gerade gesagt hast. Da steckt viel Lebenswertes, glaube ich, so drin, was man dann halt auch gerne mitnimmt.
Ja, voll. Aber ich glaube, das ist so die große Krux des Menschseins oder die größte Bürde, die es irgendwie mit sich bringt, dass wir wissen, dass wir sterben. Wir leben und wir wissen, dass wir sterben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da irgendwie einen gesunden Mittelweg zu finden, dass man jetzt nicht so lebt, also so auf die Kacke haut, dass ich dann morgen nichts mehr habe und mich mit allen Krankheiten infiziert habe, weil doof gelaufen, wenn ich dann morgen noch lebe. Aber ja, man muss einfach den Tag nutzen. Und ich finde...
Gelegenheiten,
ja, voll. Und ich finde, das nimmt auch teilweise ein bisschen Druck raus. Oder manchmal hilft es auch, sich einfach klar zu machen, so, ey, das ist hier irgendwann alles vorbei und ich... Also es gibt Sterblichkeit und dann es hilft sich, das klarzumachen, weil man dann viele Luxusprobleme einfach mal wegschiebt irgendwie. Keine Ahnung, ich habe jetzt den limitierten Sneaker nicht mehr bekommen, aber ey, so, ich sterbe irgendwann und...
Dann nimmst du den Sneaker auch nicht mit.
Nee, eben.
Vielleicht wirst du mit dem begraben, weil du den gerne anziehst oder so.
Ja, das ist das Ding.
Wie ist denn das bei euch eigentlich, wenn wir jetzt zum Thema Tod so deep da drin sind? Die Frage nach dem Sinn. Wenn wir eh sterben, hat das Leben dann für euch einen Sinn? Lohnt sich das?
Weißt du was?
Wie seht ihr das?
Ja. Die Frage beantworten wir nach dem nächsten Song, weil ich möchte gerne nochmal kurz aufstehen. Sinngebung, werden wir gleich drüber reden.
Sehr gut.
Alex, du hast dir den nächsten Song gewünscht und zwar Nike oder Nikes oder
Nikes von Frank Ocean heißt der Track vom neuen Album. Und ja, da behandelt er so ein bisschen...
Die Sneaker, die er nicht haben konnte vom Tod.
Hammer, das ist die Überleitung gerade so super.
Hammer Überleitung, ja. Nee, ja, er behandelt den Tod eines Musikerfreundes unter anderem darin und spielt auch so ein bisschen auf die Morde, die von Polizisten an Schwarzen begangen wurden. Und dann auch so diese Relativität spricht er da an, dass halt jemand erschossen wurde, der quasi genauso aussieht wie er. Und dass das halt ein beängstigender Gedanke ist und auch, dass einem der Tod dann auf einmal ganz nah ist, wenn sowas passiert.
Ich würde sagen, wir hören uns den Song jetzt einfach an. Für dich ein Song mit einer persönlichen Note, würde ich mal so sagen.
Ja.
Frank Ocean hast du gesagt mit Nikes oder Nikes? Man weiß es nicht ganz genau.
Frank Ocean sagt Nikes.
Nikes, wir hören da einfach mal rein.
Köln Campus.
Frank Ocean mit Nikes, gewünscht von Alex Dahm hier bei Lautgedacht, eurem Late-Night-Talk. Und es ist auch schon ziemlich late, es ist 23 Uhr.
Oh.
Das schlechteste Überleitung der Welt. Wir reden heute über das ziemlich schwerwiegende Thema Tod, sag ich mal. Wir haben jetzt schon gut eine Stunde rum, haben echt viele Sachen so angesprochen, die uns durch den Kopf gegangen sind. Und Adi hat gerade so ein bisschen nach der Sinngebung gefragt. Also ob der Tod dem Leben eigentlich erst einen Sinn gibt oder andersrum oder wie auch immer. Du hast es gerade schon gefragt, ich gebe die Frage jetzt an dich zurück, weil ich so ein Spaß bin. Los, erzähl.
Okay, du Spast. Ich finde es total sinnvoll. Also diese Frage, macht das Leben überhaupt Sinn, wenn wir sterben? Würde ich sagen, ja, natürlich, warum auch nicht? Ich glaube, das Leben ist ein Geschenk. Das meine ich jetzt gar nicht auf diese krass religiöse Art. Aber einfach so ist es doch irgendwie auch ziemlich cool, dass wir da sind und dass wir so viele Möglichkeiten haben. Gerade, ich habe vorhin schon wieder von der tollen westlichen Welt geredet, da wir hier ja relativ viele Möglichkeiten haben. Da man ja auch in Deutschland ganz gut aufwachsen kann und manche essentielle Probleme einfach nicht hat. Also hier ist kein Krieg und hier wird man nicht verfolgt. Und es gibt also viele gute Voraussetzungen, um zum Beispiel gerade hier aufzuwachsen. Und man hat ja die Möglichkeit eigentlich, auch gerade in Deutschland, relativ viel aus seinem Leben zu machen. Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten und jeder ist so seines eigenen Glückes Schmied, so abgeschmackt das auch klingt. Aber es ist doch dafür nicht weniger wahr, sondern... Man hat eigentlich die Chance, alles zu machen und zu erreichen, was man kann und kann sein Leben dann irgendwie so gestalten und wenn es dann biologisch möglich ist, Kinder in die Welt setzen und kann eine tolle Familie haben, sich tolle Freunde suchen. Man findet immer jemanden, der das gleiche Hobby teilt oder so ähnlich denkt wie man selber. Und gerade übers Internet hat man ja die Möglichkeiten, wirklich alle Leute auch kennenzulernen. Selbst wenn man jetzt in einem kleinen Dorf wohnt, um die Ecke jetzt nicht jemand wohnt, der das gleiche teilt. Aber wir haben doch relativ gute Chancen, alles so zu machen, wie wir es möchten und uns einfach ein tolles Leben zu machen. Und ich denke, das sollten wir nutzen und das ist auch der Sinn des Lebens, einfach das Leben so zu gestalten, wie man das selber machen möchte. Also ich glaube, das Leben ist sehr sinnvoll. Und irgendwann ist halt vorbei, das ist dann halt der Tod. Und ja, dann war es schön.
Ja. Ich glaube, der Sinn des Lebens besteht... ja, es besteht nicht...
Ist wahrscheinlich jetzt total einfach zu beantworten.
Jetzt kommen nicht 42, oder? Sonst
mach das mal ganz schnell. Erklär mal kurz den Sinn des Lebens.
Nee, 69. Nein. ja, der Sinn des Lebens. Also das ist eine ganz, ganz tiefgründige philosophische Frage. Ne? Also,
absolut.
Nimmt der Tod dem Leben den Sinn oder gibt er ihm erst einen? Ich bin unentschlossen, muss ich sagen, weil ich halt wirklich panische Angst vor dem Tod habe.
Du meinst, weil mit dem Tod dann alles egal ist, was du jemals gemacht hast?
Ja, eben, genau. Also wozu mache ich das? Wozu baue ich jetzt diese Beziehung mit dir auf, nur damit sie wieder vorbeigeht? Ne? Und ich finde, da ist dann halt die Herausforderung, und das ist nicht einfach, aber ich glaube, im Endeffekt geht es darum im Leben so vage, dass man halt gute Momente erwischt und es dann auch schafft, die zu genießen. Und ja.
Ich finde, also klar sollte man irgendwie vielleicht also so Ziele auch im Leben haben oder so irgendwas, was man halt gerne macht, wo man vielleicht gerne hin will. Aber ich weiß nicht, ob das immer so, ich sag mal, der Sinn ist oder ob einen das so im Endeffekt so glücklich macht. Wenn du sagst, irgendwie, wow, ich bin froh, dass ich 500.000 Euro angespart habe und bist dann aber tot. Also, ja. Weißt du, dann bist du im Endeffekt... Also bist du einfach nicht besser dran als derjenige, der halt immer ein cooles Leben hatte und einfach die Kohle rausgehauen hat und einfach viel davon so gemacht hat. Also ich weiß nicht, was so das, was heißt das Ziel sein soll, aber wenn du weißt, dass du eh nichts mitnimmst.
Ja, ist es nicht eigentlich ein totaler schwierig. Widerspruch, sich im Leben Ziele zu machen, weil man eben nicht weiß, wie lange das Leben geht und ob ich dieses Ziel jemals erreichen werde. Und wenn der Weg bis dahin scheiße ist und ich auf ein Ziel hinarbeite, aber das Leben einfach vorher aufhört, dann war ja wirklich ja, alles...
Ja, aber das ist so ein, also das ist für mich so ein nicht legitimes Totschlagargument, weil dann müsste man gar nichts mehr machen.
Ja, das stimmt.
Dann könnte ich auch zu Mama sagen, mach halt keinen Sex, ich will ja nicht geboren werden, weil ich sterbe eh wieder, das lohnt sich nicht.
Aber so. Das macht ja auch niemanden glücklich.
Das lohnt
also,
sich nicht.
Ja. Dann würde Mama sagen, da kennst du Papa nicht. Aber nein, das Ding ist doch, also ich glaube, das Leben besteht aus Momentaufnahmen. Und wenn wir uns gut anstellen, vielleicht auch aus perfekten Momenten. Aber du hast eben gesagt, warum soll ich eine Beziehung zu dir aufbauen, wenn die dann irgendwann doch eh wieder vorbei ist? Aber es geht ja um den, also der Weg ist das Ziel. Es geht halt um das, was dazwischen ist.
Ja, so, ja, ich glaube auch.
Sich was aufzubauen, selber im Leben Ziele zu erreichen. Wir sind ja keine Maschinen. Wir sind ja auch alle emotionale, gefühlvolle Menschen. Und sich Ziele zu setzen und die vielleicht zu erreichen oder auch zu scheitern und zu lernen und dann was anderes zu machen, ist ja ganz wichtig für uns. Das entwickelt unsere Persönlichkeit und das macht uns vielleicht auch zu besseren, aber auch zu schlaueren Menschen hinterher. Und damit lernt man viel und hat ja auch viele Emotionen und viele gute Dinge im Leben passieren dann halt so. Auch vielleicht, wenn man sie lässt. Und klar, am Ende ist alles weg, aber es ist doch trotzdem schöner, Freundschaften gehabt zu haben und Ziele erreicht zu haben, stolz auf sich zu sein oder zu sagen, ich habe das halt gemacht, weil ich das wollte.
Ja.
Die Frage ist auch, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Geld, ist halt, was macht dich eigentlich glücklich und dann solltest du das machen. Und wenn jemand sagt, ich find's geil, das Geld zu verprassen und jeden Tag Shampoos zu saufen oder irgendwie die Bitches zu klären, dann mach das halt, das ist halt okay dann. Und wenn jemand sagt, ich möchte das lieber sparen und später, wenn ich alt bin, für Golfausrüstung aufgeben oder halt meinen Enkel das vererben später, damit die ein besseres Leben haben, dann finde ich das auch legitim. Ja, und wenn also, das Leben klar, halt vorher vorbei ist, ist halt schade.
Legitim ist sowieso, weil du kannst ja niemandem vorschreiben, was er so machen soll oder was das Bessere ist.
Hauptsache, man ist halt glücklich, denke ich. Und für jeden ist was anderes das Beste dann.
Ich finde, genau das sollte man halt aus dieser Erkenntnis, dass es den Tod gibt, mitnehmen. Der Weg ist das Ziel, so. Versucht die Momente zu genießen.
Ja, voll. Ich glaube halt auch so, dass, also du hast gerade gesagt, das ist halt ein bisschen zu einfach wäre, einfach so zu sagen, nö, mache ich halt nichts mehr, ist ja eh scheißegal. Also ich weiß ja, nicht, dann, ich. Also dann denkst du so, ja, also dann mach doch auch Schluss. Also nicht so von wegen, dann bring dich halt um, aber ich meine so, also mach doch was daraus. Also weißt du?
Genau, ja.
Warum sitzt du denn einfach nur rum und machst halt wirklich gar nichts, weil es gibt schon coole Sachen.
Das
und,
macht aber auch und, niemanden glücklich, nicht nee, zu machen.
Aber ich finde, genau, das meine ich halt, dass du, ich finde, es sollte ein Ansporn sein, halt auch immer neue Sachen zu machen. Ich finde es zum Beispiel auch traurig, wenn du sagst so, nö, ich bin vollkommen zufrieden. Also ich meine natürlich, zufrieden und glücklich zu sein ist cool, aber wenn du einfach so denkst, nö, ist alles gut, ich brauche keinen Fortschritt mehr.
Ja,
ich brauche
nichts mehr machen. Das war's jetzt. Ich bin jetzt angekommen, ja. Das war's. Ne?
Ich meine, das ist natürlich schön für den, aber wenn du irgendwie Millionär bist und irgendwie 30 Bitches am Start hast oder irgendwas und denkst, das ist so dein Ding, dann kann das für den Typen ja vielleicht cool sein, aber ich denke mir so, also nichts Neues mehr machen, nur weil du denkst, du hast alles erreicht. Ich weiß nicht, dann ist auch so, das ist so Stillstand. Und Stillstand finde ich irgendwie generell nicht geil. Also, weißt du, es muss halt schon irgendwie immer in eine Richtung gehen, egal wo, wohin und so, dass das auch so, dass es halt nicht so eine Konstante ist, an der du dich immer orientieren kannst, finde ich auch ganz, ganz spannend, weil es läuft mal scheiße im Leben, dann läuft es mal voll gut und dann siehst du auch dein eigenes Leben aus einer ganz anderen Perspektive, denkst vielleicht auch so, ey, ich habe vielleicht auch nicht mehr so Bock oder so, ne, denkst vielleicht über Selbstmord nach oder sowas oder denkst halt so, ey, mein Leben ist auf einmal voll geil und das kann sich halt ständig ändern, aber das ändert sich halt nicht, wenn du da sitzt und denkst so, ja, mach ich halt nichts mehr. Also, vertane Chance, einfach, sorry.
Absolut, ja klar.
Ist jetzt leicht zu sagen, wenn du das Thema Selbstmord und so ein bisschen anschneidest, weil es ja meistens aus einer Krankheit, was ja de facto eine Krankheit ist.
Ja, ich glaube, das wollte René auch nicht sagen. Nee, schon also klar. Das war jetzt keine Legitimation dafür, aber...
Aber ich finde halt so dieses sich aus dem, auf dem Ausruhen irgendwie oder so einfach so zu sagen, was Adi halt gerade angesprochen hat, ja, es bringt ja nichts, weil man stirbt ja eh, dann denkst du, ja...
Das ist eine sehr traurige Lebenseinstellung, auf jeden Fall.
Irgendwas kann man da bestimmt schon rausziehen. Wo du gerade das Thema Selbstmord und oder ja Suizid oder so ansprichst, wie sieht's denn überhaupt aus mit sowas wie ja Suizid oder vielleicht auch Sterbehilfe oder sowas? Was ist denn mit jemandem, der vielleicht aus ganz, was heißt legitimen Gründen, aber der für sich entschieden hat?
Sind die dann legitim?
Also ne? So, ich sag mal so, ich bin jetzt querschnittsgelähmt, ich kann gerade mal noch meinen Kopf bewegen. Meine Eltern müssen horrende Schulden aufnehmen, um mich am Leben zu halten. Ich weiß aber genau, ey, in ein paar Monaten bin ich eh platt. Also ich werde so oder so sterben und ich habe für mich entschieden, eigentlich will ich das so nicht, aber ich hänge halt an so blöden Maschinen. Und ich kann das physisch selbst nicht herbeiführen, dass ich sterbe. Und meine Entscheidung wird vor allen Dingen irgendwie gerichtlich nicht anerkannt oder so. Also, weiß ich nicht. Ich finde das total... beklemmend, sowohl die Vorstellung, dass mir das passiert, als auch jemanden in meinem Umfeld zu haben, der in dieser Situation ist und ich damit umgehen muss.
Ja, ich würde es aber auf jeden Fall trennen, also Suizid und Sterbehilfe.
Natürlich.
Also ich weiß gar nicht, ob das die offizielle Trennung ist, aber ich würde jetzt Suizid als etwas verstehen, was jemand, der wirklich psychisch krank ist, herbeiführt, der eigentlich höchstwahrscheinlich auch irgendwie also körperlich irgendwie gesund ist oder so, aber irgendwie im Kopf keinen Ausweg mehr sieht oder dieses Gefühl hat. Ne, weil Suizid begehen ja auch oft junge Menschen und Sterbehilfe ist ja eher was für Leute, die sehr schwer irgendwie krank sind oder sehr alt sind schon. Deswegen lasst uns das vielleicht ein bisschen trennen, oder?
Ja klar, auf jeden Fall. Aber ich
wo setzen wir
das
an?
Ich wollte das nicht in einen Topf in einen Topf werfen. Ich meine nur,
alles gut.
Dass ich dieses also ist ein total plumpes und echt ein sehr banales Beispiel. Ich habe letztens ein Videospiel gespielt und ich musste mich zum Glück noch nie damit auseinandersetzen, was mit denjenigen passiert, die vielleicht keine eigene Entscheidung mehr treffen können oder ob sie leben möchten oder nicht. Und in diesem Spiel muss man halt ne, die Entscheidung treffen, ob man einer lieben Person jetzt den Wunsch erfüllt, zu sterben, weil sie eben genau in dieser Situation ist, das nicht selbst herbeiführen zu können. Und aus objektiven Gründen macht das halt irgendwie nicht mehr wirklich viel Sinn für die Person. Und ich habe, obwohl es nur halt ein Spiel war, nicht das echte Leben, habe ich total gezögert und wusste nicht, was die richtige Entscheidung ist. Und dann dachte ich so, also wie wäre das im wahren Leben? Weil du kannst das halt dann auch nicht rückgängig machen. Du kannst nicht mal gucken, oh, was passiert, wenn ich jetzt mal einen Knopf drücke? Und man macht sich auch strafbar dadurch. Also zumindest in Deutschland. Ich habe... hab das hier mal vorher nachgeguckt, in den Benelux-Staaten zumindest, ist da die Beihilfe zur Selbsttötung, ist da halt nicht unter Strafe gestellt oder zumindest abgegrenzt, nicht so wie in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Ich weiß nicht, habt ihr euch damit mal irgendwie beschäftigt?
Absolut, ja, wir hatten das Thema auch bei meinem Opa. Das war schon 8 Wochen, bevor er dann tatsächlich körperlich, also bevor es soweit war, dass er sagte, ich will nicht mehr. Und zu meinem Vater gesagt hat, bitte informier dich mal über Sterbehilfe. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist total krass, auf keinen Fall. Und dann habe ich aber angefangen, darüber nachzudenken und habe irgendwann für mich die Meinung gefasst, doch, ich finde es okay. Und ich würde es auch legalisieren oder zulassen. Weil ich glaube, jeder Mensch ist dann auch so ein bisschen selber für sich und sein eigenes Leben verantwortlich. Und es ist sein Leben. Und wenn er da liegt und merkt, er kann nichts mehr. Und er war wirklich bei klarem Verstand, aber man wusste halt körperlich, das war's jetzt. Und er wird aus diesem Bett auch nicht mehr aufstehen. Und er sagt, ich habe keine Lust mehr. Der liegt ja nur noch dafür, dass wir ihn besuchen, dass Oma jeden Tag kommt und weint und ich weiß, wie lange es noch geht. Mhm. Und davon haben wir nichts mehr. Wir wissen, es wird nichts mehr besser und wir haben auch nichts mehr von ihm. Und er, vor allen Dingen hat er aber gar nichts mehr davon. Wir wissen einfach, für ihn wäre es schöner und er wünscht sich, es wäre vorbei. Und dann ist die Frage... Ja, warum eigentlich nicht? Das wäre eine Erlösung und das für alle.
Ja, das ist ganz harter Tobak, aber ich habe mich damit auch oft beschäftigt und dann bin ich auch zu dem ähnlichen Schluss gekommen wie du. Mit welchem Recht schreiben wir jetzt als Individuen, Mitmenschen oder auch der Staat eben durch die Gesetzgebung, denen wir uns halt beugen müssen, mit welchem Recht schreibt der Leuten vor, dass sie nicht über ihren... Sie dürfen doch über ihr Leben entscheiden. Und das beinhaltet eigentlich, dass sie auch über ihren Tod entscheiden dürfen. Und ich finde halt, dass, also klar, Suizid aus einer Krankheit heraus, das ist was, da müssen wir als Gesellschaft und als Mitmenschen mithelfen. Das ist eine Krankheit, die ist heilbar. Aber das Thema, was halt du angesprochen hast, sehe ich ganz genauso. Wenn dieser Mensch psychisch gesund ist, wieso können wir ihm vorschreiben, dass er das nicht darf mit seinem eigenen Leben?
Ja, das genau diesen Punkt verstehe ich halt auch nicht, weil ich finde, dass das so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Mhm. Weil ich meine, Suizid, also Selbsttötung irgendwie ist ja auch nicht strafbar. Also
genau, das, weißt du, das kann man ja auch gar nicht unter Strafe stellen, wenn derjenige erstmal tot ist. Und selbst wenn es ein Suizidversuch war, passiert ja nichts. Derjenige kommt logischerweise in eine Klinik hinterher. Aber es gibt ja auch keine rechtliche Verfolgung. Und auch wenn wir da, wie du richtig sagst, als Gesellschaft auch dagegen kämpfen müssen, würde es auch völlig sinnlos sein, Suizid, also illegal zu machen. Weil wenn jemand sterben will, dann macht er das halt einfach. Und wenn es halt schief geht, ist es sehr ärgerlich für ihn. Aber trotzdem wird er es versuchen, weil er ja davon ausgeht, ich kann mein Leben damit beenden. Deshalb bringt das ja auch nichts.
Wir wollen vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, dass wir das natürlich nur aus unserer persönlichen Sicht hier gerade alles so ein bisschen frei Schnauze besprechen, wie wir dazu stehen. Wir wollen natürlich irgendwie das in keiner Form, was heißt jemandem empfehlen, aber irgendwie gutheißen oder irgendwas. Ne? Also wir sprechen einfach nur so aus unserer Sicht gerade drüber. Und wir wollen da bestimmt auch niemanden zu nahe treten, der vielleicht in so einer Situation ist oder so, nur damit das nochmal klar ist. Aber ich bin da total bei dir, Adi. Also ich verstehe das auch nicht, warum einem dieses Recht entzogen wird. Ob das jetzt die bessere Lösung ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich finde trotzdem, dass jeder selbst darüber entscheiden kann. Und wenn du physisch halt nicht dazu in der Lage bist, weil du gelähmt bist und dich einfach fucking nicht bewegen kannst. So, wenn du es könntest, dann würdest du dich von Zug schmeißen in diese Situation, weil du merkst, es geht nicht mehr. Aber es geht halt nicht. Und warum kann dann nicht deine Entscheidung dazu vielleicht auch aus rein objektiven Gründen, ne? Du kostest quasi Geld. Also es sind hohe finanzielle Aufwendungen, die da deine Familie vielleicht irgendwie reinstecken muss, nur damit du noch ein paar Monate lebst und du möchtest es einfach nicht mehr. Warum geht das nicht? Also
das sollte natürlich nicht der Grund sein, ne? Geld.
Nee, aber ich meine, wenn ich mir jetzt denke, so meine Familie muss jetzt irgendwie extrem hohe Schulden aufnehmen, nur damit ich an Geräte angeschlossen werde. Und ich möchte das nicht, dass meine Familie finanziell darunter leidet. Das meine ich damit. Ja. Also warum kann man da nicht sagen, nein, ich möchte das nicht?
Ja, voll. Also man muss da auf jeden Fall ganz hart differenzieren zwischen psychisch gesunden Leuten und Leuten, die es eben nicht sind. Und ich finde, dass Depressionen, deren Folge ja leider oft Suizid ist, in unserer Gesellschaft teilweise verharmlost und tabuisiert werden. Aber wie gesagt, wenn jemand psychisch vollkommen gesund ist, dann ist das sein gutes Recht, finde ich.
Ja, ich auch. Was ja interessant ist gerade, weil du das ja hier mal aufgerufen hast auf unserem Studio-PC, in Deutschland ist ja zum Beispiel gar nicht alles illegal. Also es gibt hier, das ist schon allein das Absurde eigentlich, dass das Thema Sterbehilfe erstmal in vier Spalten aufgeteilt wird, nämlich aktive Sterbehilfe, Beihilfe zur Selbsttötung, passive Sterbehilfe und
indirekte
Sterbe. Also da wäre ich jetzt schon völlig überfordert, auf welche Art möchte ich denn jetzt sterben, wenn ich da in der Situation wäre. Man sieht natürlich, nur die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten, wird mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft. Beihilfe zur Selbsttötung, das ist beispielsweise, wenn der Arzt dir Tabletten gibt oder eine Spritze, die so eine Dosis erhalten, dass sie dich töten und du das dir aber selbst verabreicht. Das ist in Deutschland erlaubt. Das Problem ist, das macht es gar nicht besser, weil ich hatte den persönlichen Fall, das gibt dir kein Arzt. Kein Arzt will schuld sein, hat trotzdem Angst, dass das irgendwie nicht okay geht. Das macht keiner. Und du findest, selbst wenn du, wenn das in Deutschland legal ist und du das machen möchtest, du findest eigentlich keinen Arzt, der es macht.
Mhm.
Und das ist halt eigentlich auch schwierig. So. Aber natürlich, wenn du irgendwie im Krankenhaus im Bett liegst oder so, wie sollst du denn in die Benelux-Staaten kommen? Also
ja, ja, klar.
Meistens kommt das ja erst in so einer Situation auf, logischerweise auch erst dann, dass man überhaupt über das Thema spricht, wenn es zu spät ist, mal eben das Land zu verlassen und es dann irgendwo anders durchzuführen. Mhm. Das kommt ja noch dazu. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass das Thema Sterbehilfe in Deutschland relativ ungreifbar ist. Für die Leute auch in der Situation.
Ja, finde ich auch total. Ich finde das sehr, ja, ungreifbar ist da echt ein sehr, sehr guter Ausdruck, was so die Rechtslage irgendwie angeht. Und auch so dieses, ne, woran bemisst du das? Auch was Alex gerade gesagt hat, woran bemisst du den psychischen Zustand? Woran misst du, ob derjenige das wirklich für sich entschieden hat oder ob er das einfach nur so aus Scheiß sagt, weil er gerade, weißt du, weil das irgendwie zu seiner Krankheit dazugehört oder woran machst du das dann fest? Und wen bestrafst du dann dafür? Derjenigen, der den Knopf drückt oder... Und warum, weißt du, warum darf ein Arzt das und warum darf das nicht einer deiner Verwandten? Zum Beispiel, wenn du auch nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft bist oder verheiratet bist, dann hat dein Partner, selbst wenn du irgendwie 1000 Jahre mit dem zusammengelebt hast und Kinder mit dem hast, hat der nicht das Recht über quasi deinen, ja, über deinen Zustand als Patient irgendwie zu verfügen. Das finde ich auch total, das verstehe ich halt auch nicht. Weil wenn ich sage, ich möchte, dass du das entscheidest, so dann sollte das doch legitim sein. Dafür muss ich nicht in irgendeinem Dokument stehen und muss dazu, ich sag mal in Anführungsstrichen, gezwungen werden, verheiratet zu sein oder so. Das, also warum?
Ja, muss man das denn wirklich haben? Also ich glaube zumindest, man braucht eine Patientenverfügung. Ne?
Ja, genau.
Also man kann es schriftlich geben und es natürlich auch an jemanden übertragen. Aber das ist natürlich auch schwierig,
aber
weil
auch
die Leute
nur, wenn du das
Leute,
halt vorher gemacht hast.
Genau, das machen die meisten Leute natürlich nicht vorher.
Ja.
Da weil ist aber auch die Frage... Ja, aber die Frage ist natürlich, und das würde ich hier gerne mal auf den Tisch legen, jetzt diese Frage, sollte man nicht überlegen, ob man das wirklich mal macht? So.
Patientenverfügung?
Ja, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt vorher machen kann. Ich zum Beispiel habe einen Organspendeausweis und ich möchte jetzt gar nicht Werbung für diesen Ausweis machen, aber jeder sollte einen haben, weil auf diesem Ausweis, und das wissen die wenigsten, kann man auch ankreuzen, ich möchte nicht spenden. So. Hm. Und jetzt fragt man sich, warum hat man denn einen Organspendeausweis, wenn da drauf steht, dass man eh nicht spendet? Weil dann die Sachen geklärt sind, weil wenn es dann dazu kommt, dass man unerwartet, weil es ist ja immer unerwartet, einen Unfall hat oder in so einer Situation kommt, damit sich die Familie nicht mit dieser Frage quälen muss, wenn du selber es nicht mehr entscheiden kannst.
Mhm.
Du liegst an den Maschinen, an den Schläuchen und der Arzt fragt, hier sucht ein kleines Kind das und das Organ ganz dringend. Mhm. Können wir das ihrem Sohn entnehmen? Und dann ist die Frage, ist die Familie mit dieser krassen Frage natürlich und muss entscheiden.
Sie weiß nicht, ob du es gewollt hättest.
Genau.
Hättest oder nicht.
Und du bist vielleicht gar nicht mehr in der Situation, dass du das noch beantworten kannst. Das ist natürlich unglaublich schwierig für die Hinterbliebenen oder für die Angehörigen. Und deshalb ist es gut, wenn sowas geklärt ist. Und die Frage ist, ob man das nicht tatsächlich auch mit so einer Verfügung machen sollte.
Ich finde das halt total, was heißt makaber, aber das ist so, da macht sich natürlich keiner im Vorfeld Gedanken drüber. Und wenn es dann passiert, ist es zu spät. Weil dann zählt halt irgendwie diese Patientenverfügung nicht mehr oder so. Du musst es halt vorher gemacht haben.
Ja.
Und dann müsste man ja eigentlich echt so, egal in welchem Alter im Grunde schon, sobald du volljährig bist quasi, musst du darüber nachdenken, ey, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich morgen sterbe? Ich bin jetzt 18, so jetzt kann ich eine Patientenverfügung irgendwie ausstellen an, was weiß ich, meine Eltern oder sowas. Ich finde das ein bisschen so, weißt du, du wirst halt direkt mit so einer krassen Last beladen, sobald du volljährig bist, dass du tatsächlich dich damit auseinandersetzen müsstest, obwohl du viel zu jung dafür bist. Also was heißt viel zu jung?
Ja, klar.
Aber,
Das ist ja jedem freigestellt, das muss ja gar keiner machen. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man sieht. Also ich glaube, mich zum Beispiel berührt das jetzt im normalen Leben gar nicht. Also ich hab einen Organspendeausweis, den habe ich auch immer dabei, den sehe ich auch manchmal im Portemonnaie, aber ich mache mir da nie Gedanken drüber. Und ich glaube, bei so einer Verfügung wäre es auch so. Vielleicht gehe ich morgen und fülle die aus und übertrage das auf meinen Vater. Und sollte der Tag irgendwann kommen, wo vielleicht mein Vater verstirbt und ich noch am Leben bin, dann sollte ich natürlich Patientenverfügung dann auf jemand anders ausstellen.
Hm.
Aber ich würde mir, glaube ich, trotzdem nicht immer die Gedanken machen, oh Gott, der Tod ist schon so nah oder so, sondern das ist halt in gewisser Weise Vorsorge. Und man fragt sich, die Frage ist ja, warum tut man das? Weil man ja anderen geliebten Menschen in seinem Umfeld auch eine schwere Last und eine schwere Entscheidung dann abnehmen will.
Ja, stimmt.
Und eigentlich ist es eine gute Sache, weil man weiß, die Frage müssen die sich nicht mehr stellen, weil die haben dann definitiv genug zu tun und genug Stress und Trauer und alles Mögliche.
Ja. Ja. Da oute ich mich jetzt als sehr egoistisch und ängstlich, aber mir wurde tatsächlich dieser Organspendeausweis schon zweimal zugeschickt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich den dann vor mir hatte und ich wusste auf jeden Fall, es ist das Richtige, da irgendwas anzukreuzen. Egal was, eben genau aus dem Grund, da denken viele Leute nicht dran, aber es ist einfach scheiße, wenn meine Familie diese Entscheidung irgendwann treffen muss. Und wenn ich ihnen diese Last nehmen kann, warum sollte ich das nicht tun? Aber bei mir, da dreht sich echt meine Magengrube um und ich habe es nicht geschafft, das zu unterschreiben.
Weil du es nicht weißt, so, ob ja oder nein? Oder was meinst du?
Einfach, weil es auf einmal so real wird. Das auf einmal steht da auf dem Papier, das ist wie, als würde ich meinen Tod unterschreiben quasi. Es ist irrational, aber für mich ist das so eine krasse emotionale Verknüpfung.
Okay,
und ich,
spannend.
Ja, und ich habe wirklich so eine Angst vor dem Tod und ich finde diesen Gedanken so ungeheuerlich, dass ich mich davor tatsächlich bis jetzt gedrückt habe. Und ich habe auch ein schlechtes Gewissen ab und zu, aber bisher konnte ich mich dazu tatsächlich nicht durchringen. Und ich finde, es ist auch auffällig, dass es in unserer Gesellschaft der Tod, ich habe das Gefühl, er wird noch mehr als Thema mehr tabuisiert, als das früher war. Allein, dass Leute, das hat ganz viele Gründe, aber dass alte Leute so ein bisschen abgeschoben werden in ein Altersheim oder dass man im Krankenhaus stirbt. Ich habe da viel drüber gelesen und früher war das ganz üblich, dass die Familie, die Älteren in der in der Familie gepflegt hat und dass die zu Hause gestorben sind und dass das irgendwie mehr im Mittelpunkt der Gesellschaft stattgefunden hat. Und ich glaube, dass
vor allen Dingen werden alte Menschen auch einfach älter heutzutage, also wegen Medizin
das auch,
und so.
Ja.
Das kommt halt auch noch dazu.
Das klingt vielleicht sehr hart, aber es passt ja irgendwie nicht mehr so in den heutigen Lifestyle, ne?
Sterben.
Sterben ist
nee,
richtig aus.
Dieses Familienmitglieder zu Hause pflegen oder so. Oder den Lebensabend so im eigenen Haus.
Ja,
weil,
aber das,
weiß nicht.
Also, das, was heißt, es ist klar, aber das wundert einen ja irgendwie nicht. Also du musst ja eh schon gucken, dass du 5 Jobs hast und so.
Ja, genau,
und
deswegen.
Und
lange, also das hat sich so
du
entwickelt.
Arbeitest, hast du gar keine, das klingt so auch doof, aber du hast halt gar keine Zeit, dich um sterbende Leute zu kümmern. Das
klingt
total hart, aber es ist gesellschaftlich
einfach. Viele Leute sind geschieden oder es arbeiten halt einfach beide und wer soll ich dann gibt es noch Kinder, um die man sich ja natürlich auch, weil die haben das Leben im besten Fall ja noch vor sich. Also um die muss man sich ja auch schon kümmern und niemand hat ja dann noch die Zeit und vielleicht auch die Erfahrung, sich wirklich dann vernünftig um die Menschen zu kümmern. Und dann sagt man, vielleicht ist es einfach besser, wenn ich die in ein Altenheim gebe, wo halt ausgebildete Pfleger sind, die noch ein bisschen Beistand haben, wo Essen organisiert ist und so. Auch wenn man natürlich oft auch schlechte Sachen über Altersheim hört. Ja. Aber ich glaube, da gibt es auch immer von bis. Also da ist die Skala ganz groß.
Aber das ist auch, glaube ich, echt hart, sich das vorzustellen. Also das ist zumindest was, was mich bedrückt. So, wenn ich mir so vorstelle, dass nicht einfach nur jemand stirbt aus meiner Familie, sondern dass die einfach pflegebedürftig werden und ich das einfach nicht leisten kann. Nicht, weil ich nicht will oder so, sondern weil es einfach nicht geht. Weil, also man hat natürlich auch noch so sein eigenes Leben und man muss halt auch gucken, dass das weiterläuft. Und du verlierst dadurch natürlich auch ganz viel, ich sag mal, Anschluss und Zeit und alles, was du dir vorher so aufgebaut hast. Und musst das natürlich, weil du diejenigen liebst und für die da sein willst, die dann pflegen, das finde ich, da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken.
Das ist so ein ethisches Dilemma, ne?
Wirklich, total.
Weil man denkt, einerseits bin ich das denen schuldig, das ist meine Familie und ich liebe diese Menschen. Aber andererseits will ich natürlich jetzt auch nicht mein eigenes Leben komplett hinten anstellen.
Ich meine gar nicht aus egoistischem Gründen.
Nee, natürlich
Gründen,
nicht.
Aber
das ist ein ethisches Dilemma. Ich finde, das ist fast nicht lösbar für einen.
Nee,
so.
Möchte man nicht unbedingt drüber nachdenken.
Ja, das meine ich, dass man halt viele Themen so lange vor sich hinschiebt, wie es geht. Was auch verständlich ist, weil es ist so ein existenzielles Thema, dass es einem ganz schnell den Boden unter den Füßen wegziehen
total
kann.
Wir könnten vielleicht so ein bisschen als Schließer, würde ich ganz gerne nochmal die Frage an euch stellen. Seid ihr oder habt ihr das Gefühl, ihr seid schon mal selbst privat dem Tod von der Schippe gesprungen? Hattet ihr schon mal irgendwas, wo ihr dachtet, alter Vater, das war knapp oder... Das war irgendwas, da seid ihr froh gewesen, dass es nicht böse ausgegangen ist und dass ihr wirklich so gemerkt habt, ey, ich bin noch am Leben?
Ja. Also mir ist
ihr müsst es nicht erzählen.
Das hat doch so ein bisschen so Gruppentherapie hier. Nee, also mir ist es tatsächlich zweimal passiert. Einmal eben als Kind, die Geschichte habe ich vorhin auch schon erzählt, dass ich halt eben diesen Unfall mit dem Fahrrad hatte und ich hatte da glücklicherweise einen Helm an. Und ich habe die Scheibe von dem Auto komplett zertrümmert, also die war kaputt. Und hätte ich diesen Helm nicht angehabt, dann wäre ich zu 100% gestorben. So, und was ist das für eine beiläufige Entscheidung? So, ich ziehe mir den Helm an oder halt eben nicht. Danach habe ich ihn lustigerweise nie wieder angezogen, weil ich mir dachte, okay, ich habe meinen einen Autounfall hinter mir, jetzt brauche ich den Helm nicht mehr.
Natürlich, passiert
aber, aber das war halt das erste Mal und dann kam halt noch dazu, dass ich dann im Krankenhaus neben diesem Jungen lag, der halt nur noch ein Jahr zu leben hatte. Und dann ist es mir einmal passiert, ja, so klassisch jung und dumm, da habe ich mich... war ich auf einer Hausparty bei einer sehr reichen Familie und dann habe ich mich in der Sauna betrunken. Und
gute dann bin Idee, ich, Alex.
Sehr dann hat, gute mich, Idee. Hat mich irgendwann ein guter Freund von mir da rausgeholt und dann bin ich ohnmächtig geworden kurz. Und da habe ich mir gar nicht so viel bei gedacht, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich dann irgendwann am Küchentisch saß, so ein, zwei Jahre später und Zeitung gelesen habe und dann stand da, dass 5 Männer gestorben sind, eben weil sie in der Sauna Alkohol getrunken haben. Und das war auch so... Boah,
krass.
Ey, es kann so eine kleine. Du bist theoretisch immer nur ein ganz kleines Stück davon entfernt irgendwie. Und,
ja, einfach eine dumme Entscheidung, weil
eine dumme Entscheidung, ja.
Krass. Ja, am besten nicht in der Sauna trinken. Lesson learned, würde ich sagen.
René, wie ist es bei dir?
ja, ich kann mich dran erinnern, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da war ich mit meinem Bruder im Auto unterwegs und ich bin kein Raser oder sowas. Relativ normal gefahren. Das war so eine, ja, Landstraße würde ich nicht sagen. Aber ich komme halt vom Dorf. Es ist halt keine Autobahn. Naja, aber es war halt so eine Straße. Und da hat so ein fucking LKW mir die Vorfahrt genommen. Und ich hab's noch gesehen, wie ich hab wirklich gesehen, dass ich, der zerfickt uns komplett. Also.
Und du warst am Steuer?
Ich, natürlich, ich war am Steuer und ich hab Gas gegeben und bin halt noch so ganz knapp dran vorbei. Also. Ne, der ist halt so reingeschert und hat uns die Vorfahrt genommen. Und ich habe Gas gegeben, weil ich einfach dachte, ey, wenn ich nicht Gas gebe, sind wir auf jeden Fall tot. Und wir sind dann an diesem LKW ohne eine Schramme, ohne dass irgendwie Blech berührt wurde, irgendwie an diesem Ding vorbeigekommen. Und mein Bruder und ich gucken uns an, denken so, Alter, wir hätten jetzt gerade tot sein können. Der hätte uns vollkommen auseinandergenommen. Und heftig. Vor allen Dingen, dann ist es halt auch sowas, das ist halt nicht selbst verschuldet, sondern das ist einfach, du kannst halt nicht immer, ne, mit dem Scheißverhalten anderer Leute rechnen oder muss halt immer damit rechnen. Du kannst noch so vorsichtig fahren oder sowas. Da gibt's einen Idioten, der man nicht hinguckt und der zerberstet dich dann einfach auf der Straße, weil der einen großen LKW hat.
Ja.
Und das war was, wo ich echt so dachte, Scheiße, ey, das war echt haarscharf, also ungelogen. Das war krass. Will ich nicht wissen, wie das ausgegangen wäre. Wenn das ein Zentimeter weniger gewesen wäre.
Heftige Erkenntnisse. Manche Dinge hat man in der Hand, aber andere sind komplett außerhalb deiner Kontrolle. Du bist machtlos. Über manche Dinge hast du einfach keine Macht.
Ja.
Ja, heftige Erfahrung auf jeden Fall.
Adi, bei dir
Also was? So richtig den Tod von der Schippe gesprungen, glaube ich, noch nicht so. Also es gibt immer mal wieder so, oder gab vielleicht kleinere Momente, tatsächlich auch das Stauende direkt einem vor einem, ein bisschen zu schnell auch, oder ehrlicherweise viel zu schnell unterwegs gewesen, voll in die Eisen gegangen, riesen Schock gekriegt und gedacht, Scheiße.
Machst du nicht nochmal.
Das, genau. Ist natürlich das Problem, dass man vielleicht dann irgendwann doch wieder unbedarft fährt, wenn es eine Weile gut geht. Aber das sind immer so Momente, wo man so das Gefühl hat, oh, das hätte auch ganz böse ausgehen können, das kenne ich auch. Als ich 13 war, ist mir meine Wespe in den Hals geflogen.
Ach, die
und
Story,
hat mich da geschlossen. Ja, tatsächlich hat mich das aber irgendwie, seitdem habe ich wahnsinnige Angst vor Wespen. Also wenn du mich am Mäuerchen seht, kommt eine Wespe, laufe ich kreischend weg. Unfassbar peinlich und auch total sexy. Ich bin froh, dass ich das nicht bei Tinder reingeschrieben habe. Aber das war echt, mir ist der Hals total zugeschwollen und ich hatte in dem Moment echt so ein bisschen Panik, dass ich sterbe. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich dachte, ich krieg keine Luft. Wir waren auf einer Sommerrodelbahn auf so einem Berg, wo nicht mal eine richtige Straße war. Das nächste Krankenhaus war eine Dreiviertelstunde entfernt.
Und hast du eine Allergie? So eine krasse?
Nee, habe ich gar nicht. Sonst wäre es vorbei gewesen tatsächlich.
Ja.
Und da hatte ich schon irgendwie Panik. Und ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, Infusion, eine Spritze, ein Gegengift. Und nach 2 Tagen ging das irgendwann wieder. Aber das war schon, da dachte ich schon, boah, krass.
Haben euch diese Erfahrungen irgendwie geprägt?
Ja, ich habe jetzt Angst vor Wespen.
Ja, das ist ganz lustig. Was heißt lustig? Aber diese Story, die ich gerade erzählt habe mit dem LKW, wenn ich an dieser Stelle vorbeifahre, wenn ich meine Eltern mal besuche, dann denke ich da jedes Mal dran. Aber das, was Adi gerade gesagt hat, hier mit Wespe und so, ich habe eine sehr, sehr starke Nussallergie. Und die ist eigentlich auch tödlich, da denke ich aber überhaupt nicht. Also ich denke da jedes Mal dran, wenn ich so, ne, ey, sind da Nüsse drin? Besser nicht essen, da passe ich schon auf. Aber komischerweise ist das für mich gar nicht so ein Ding, wo ich so Angst vor habe. Also das, weiß ich, ich habe es jetzt zum Beispiel halt gar nicht erzählt. Das ist aber was, was bei mir halt tödlich sein kann. Und das war aber so, ja, ich habe halt diese Allergie. Ich wusste das damals nicht, hatte irgendwie auch so eine krasse Reaktion. Ich hätte wahrscheinlich auch sterben können, aber es war halt so, ja, habe ich nicht realisiert irgendwie, keine Ahnung.
Ja, man muss da einfach ein gesundes Mittelmaß finden. Es ist total wichtig, sich solche Sachen klar zu machen, aber wenn du da zu viel drüber nachdenkst, dann lähmt es dich einfach nur und das hilft auch niemandem weiter, ne?
Ja. Ja, anderthalb Stunden bei mal laut nachgedacht, hier über den Tod geredet. Kein so einfaches Thema, wie wir festgestellt haben. Ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht irgendwie anfangen, hier großartige pathetische Ratschläge oder irgendwie sowas zu geben. Soll einfach jeder machen, wie er meint, ob er sich darüber Gedanken machen will oder nicht über den Tod. Er kommt auf jeden Fall irgendwann. So viel kann ich spoilern. Ist nicht zu viel verraten. Ist natürlich keine schöne Sache, will man sich auch vielleicht nicht Gedanken drüber machen, aber wenn man es denn mal so macht, wie wir jetzt gerade, kann das vielleicht auch ein bisschen befreiend sein oder so.
Voll. Also es war vielleicht der morbideste Geburtstag meines Lebens, so viel kann ich sagen.
Du hast noch 25 Minuten Geburtstag und dann nicht mehr. Aber
es war sehr schön und spannend und voll. Kann man mal öfter drüber schnacken über den Tod.
Ja, da doch wieder ein schönes Thema, ne?
Ja, ne?
Ja, es ist so krass, dass man also wir haben natürlich auch irgendwie alle unterschiedliche Meinungen, aber dass das halt natürlich verbindet einen das irgendwie so.
Und klar.
Aber dass man dass wenn man sich mal so denkt, hey, ist ein krasses Thema, aber wir machen das jetzt einfach mal, dann ist es doch gar nicht mehr so schlimm, einfach mal so drüber.
Ja, wie Alex am Anfang gesagt hat, ich glaube, es ist zu stark tabuisiert und ich glaube auch, dass es einfach mal hilft, sich auszutauschen. Und das sollte man viel öfter machen. Das ist ja auch das Schöne an dieser Sendung. Das ist ja genau das Konzept, dass ich hier drei Döspaddel hinsetzen und einfach mal ihre Meinung kundtun. Und wenn ihr euch wiedergefunden habt oder vielleicht jetzt auch gedacht habt, da hatte ich eine ganz andere Meinung, ist das doch aber auch schön, mal zu hören, wie andere denken. Und man muss es einfach mal machen. Also ich fand es sehr schön, dass wir darüber geredet haben, Mois. Ja, René Müller, unser Host zu meiner einen Seite, zu der anderen Alex Dahm.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Adi Richter zu meiner Linken. Ich bedanke mich sehr bei euch. Das war laut gedacht heute am 15. September. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm mit welchem Thema. Nicht tot.
Es wird auf jeden Fall lebhafter.
Lustiger Wortwitz an dieser Stelle nochmal eingebaut. Nee, wir hören uns in 2 Wochen wieder, würde ich sagen. Und zum Abschluss würde ich einfach noch einen Song spielen, den ich schön finde. Und zwar heißt der Song Mount Washington von Local Natives aus dem Spiel Life is Strange. Ein wunderbarer Soundtrack und ein wunderbares Lied. Wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Falls ihr Spaß hattet, lasst es uns wissen. Falls ihr es interessant fandet, lasst es uns wissen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir sagen reingehauen und bis dann.
Gute Nacht.